Ich muss auf jeden Fall gleich mal kurz aufs Klo gehen.
Das kannst du machen.
Das kannst du machen.
Bob, Droge der Wahl, Bier vom Dirk?
Ja, habe ich.
Okay, das hole ich auch gleich noch. Also das heißt, ich...
Das holst du dann, wenn du aufs Klo gehst.
Ja, genau. Aber ich kann ja nicht, während wir mit dem Sneakfilm aufs Klo gehen. Das ist irgendwie blöd.
Kommt drauf an, wie lange du brauchst. Ich kann ja erstmal losreden und dann stellt mir Christoph eine Frage.
Und dann frage ich und dann, ja, das geht okay, schon. Also das merkt keiner.
Willkommen zur 442. Folge des Sneakpods. Nachdem wir jetzt langsam in den Ruhestand uns begeben, sind wir nach Los Angeles gefahren, um dort zumindest den Film mit besten Absichten zu besprechen. Mit mir hier die Mutter, das ist Robert Krüger.
Ja, und wenn du dann aufs Klo gehst, dann könnte ich vor der Tür stehen und... Nein, ich könnte irgendwas machen. Oder Stefan Giesbert, die etwas hysterische Mutter, könnte ich vorstellen. Nein, die hysterische Tochter, Entschuldigung, ja.
Ja. Und der Freund, der alle verlassen hat, das ist Christoph Perner.
Ich dachte, jetzt der auf der Harley reinreitet.
Hallo.
Oh ja, der coole Typ auf der Harley. Warte, wir spulen nochmal zurück. Der Typ, der ganz cool auf der Harley reinreitet mit dem Schnurrbart, das ist Christoph Perner.
Hallo. Muss ich jetzt noch Stefan vorstellen? Ich glaube, ja, durch das Spulen so verwirrt, muss ich nicht. Gut.
Nein.
Ich hätte auch nicht gewusst, als was, weil ihr mich ja nicht vorbereitet habt, um was es in dem Film geht. Meine erste Assoziation wäre jetzt gewesen, dich als außerirdischen Transsexuellen darzustellen.
Tja. Ich kann dir nicht folgen in der Assoziation, aber das ist bestimmt gut gewesen.
Das kommt noch.
Okay, nein, deshalb habe ich den Stefan vorgestellt, damit diese Hürde wunderbar abgenommen wurde.
Frag mich einer was. Mitgekriegt. Und wie war's?
Mit besten Absichten. Worum ging's?
Danke, Stefan. Jetzt darfst du aufs Klo gehen. Also.
Ich dachte, wir machen das so, dass es keiner mitkriegt.
Nein, das habe ich doch jetzt schon vorne dran geschnitten.
Achso.
Also, mit besten Absichten. Ja, Genre ist schwierig, also es ist Komödie, Drama, Stalking-Film, das habe ich jetzt gesagt, das steht so nicht offiziell drin, aber es ist ein, also wir haben Hauptdarstellerin Susan Sarandon, spielt eine Mutter von einer Figur, die von Rose Byrne gespielt wird. Die Mutter ist offensichtlich sie ist Witwe, der Mann ist tot. Sie hat sehr viel Geld geerbt und sie müsste sich mal mit ihrer Trauer und diesem Vermissensproblem ihres Mannes mal wahrscheinlich psychologisch auseinandersetzen. Das tut sie aber nicht. Stattdessen wirft sie ihre ganze Aufmerksamkeit auf ihre Tochter und geht der nicht mehr vom Dings, also vom Rockzipfel. Das führt dann zu einigen ganz netten, lustigen Situationen, aber irgendwie ist das auch tragisch, weil die Tochter die vermisst ihren Vater auch und die kommt auch nicht so gut damit klar, dass ihre Mutter jetzt so klammert und so sich in ihr Leben drängelt, weil in ihrem Leben auch alles gerade so ein bisschen drunter und drüber geht. Sie ist von ihrem Freund verlassen worden oder hat den verlassen oder das ist irgendwie alles so ein bisschen unklar. Jedenfalls gibt es da von den Freundinnen hin und wieder so Signale, dass man kann das gar nicht den ganzen Film immer so richtig einordnen, was da jetzt eigentlich Fakt ist und was nicht. Der Freund kommt auch gar nicht vor in dem Film. Er wird immer nur so erwähnt, dass da irgendwas ist. Und bei Susan Sarandons Figur entwickelt sich dann so ein Helfersyndrom. Also sie fängt dann an, ganz viel mit ihrem Geld um sich zu werfen und sich so Freundschaften fast zu erkaufen, indem sie sich dann irgendwie auch in das Leben der Freundinnen ihrer Tochter einmischt und da irgendwie anfängt, irgendwie eine Hochzeit zu finanzieren und keine Ahnung, dem Apple Store mitarbeitet. Das ist ganz, ganz fieses Apple-Marken. Product Placement drin. Sie geht dann irgendwie in den Apple Store, weil sie ja ein neues iPhone hat und das wird dann auch ständig irgendwie erklärt und groß in die Kamera gehalten. Und dann fängt sie da irgendwie auch noch so eine, also wenn ich jetzt Beziehung sage, dann meine ich keine romantische Affäre, sondern eine Connection baut sie sich auf, sagen wir es so, zu einem von diesen Apple Store Genius Mitarbeitern und fängt dem an, irgendwie die Abendschule zu finanzieren oder irgendwas, keine Ahnung, damit der mal einen anständigen Job findet.
Halt immer nur mit den besten Absichten.
Immer mit den besten Absichten, genau, deshalb heißt
er. Aber immer so übergriffig knapp daneben.
Genau, auf Englisch heißt der Film auch The Meddler. Ich wusste nicht, was dieses Wort bedeutet, aber wir haben es gerade vor der Sendung nochmal nachgeschlagen. Und es heißt sowas wie Eindringling oder Unbefugter oder sowas. Und das ist sie dann in dem Fall halt auch immer. Also sie sitzt dann auch ein paar Mal bei so einer Therapeutin, interessanterweise der Therapeutin ihrer Tochter, zu der geht sie eigentlich hin, um wieder sich in das Leben ihrer Tochter einzumischen. Aber fängt dann da auch an, so ein bisschen an sich selbst zu arbeiten, weil die Therapeutin das ganze Konzept natürlich so ein bisschen durchschaut. Das sind übrigens tolle Szenen, was die Kamera angeht, wenn die Therapeutin immer zu sehen ist, die sagt immer nichts, die sitzt immer nur da und guckt und hört zu. Und neben ihr ist so ein Hasenstall, wo so ein Hase drin ist, der immer mit viel zu laut abgemischten Geräuschen sich in den Vordergrund drängelt.
Der Hase war so lustig.
Der Hase war wirklich gut.
Das war echt so gut.
Und da wird dann eben so ein bisschen, kommt dann das Thema auch auf, so dass sie eben aufarbeiten müsste, dass ihr Mann weg ist, aber das eben nicht will und es auch nicht sieht. Die Therapeutin sagt ihr das so mehr oder weniger auf den Kopf zu, aber sie will das halt nicht wahrhaben und geht dann wieder weg und sagt, diese übergriffige Therapeutin, die hat da irgendwelches böses Zeug geredet und das so, also das stimmt ja alles nicht. Und dann geht sie halt wieder raus in die Welt und mischt sich in andere Leute Leben ein. Und wie gesagt, das ist streckenweise, phasenweise mal ganz lustig, aber über weite Strecken auch einfach nur anstrengend und öde anzuschauen. Und die Tochter, die tut einem leid, dass da entwickelt sich eine große Depression und die Mutter geht da immer so mit Lächeln drüber hinweg und der Film geht genauso mit so einem Lächeln drüber hinweg und so ein bisschen den Ernst der Lage erkennt der Film auch erst später. Und das hat mich geärgert, weil es zum einen storymäßig unglaublich unrund ist und sehr holpert und zum anderen halt auch irgendwie dramatische Einmischung in das Leben der Tochter komplett verharmlost für so billige Gags, die auch nicht funktionieren. Das hat mich geärgert. Stefan war über den Punkt Ärgern, würde ich sagen, schon hinweg, oder? Du warst schon komplett in dein Handy versunken.
Ja, also ich fand es irgendwann einfach nur blöd. Also richtig so, nerv mich nicht mit dem Scheiß und so. Und also ich fand es halt drüber. Und was mich noch viel mehr geärgert hat, das alle jetzt nicht an der Situation, sondern an dem Film allgemein, dass es einfach sich zog. Da waren einfach so viele Stellen, die vielleicht irgendwas aufgebaut haben, aber eigentlich auch nicht richtig was erzählt haben, die einfach nur so, naja, so ein bisschen vorangingen, aber nicht so richtig. Und boah, das war alles so mühsam.
Ja, also gegen Ende des Films kommt dann irgendwann noch die Figur mit der Harley, die wir in der Einleitung hatten, gespielt von J.K. Simmons, den ich eigentlich sehr, sehr, sehr gern sehe. Dazu.
Der war auch super.
Der ist zweifelsohne super. Hat auch.
Das ist doch der Bösewicht aus Avatar, oder?
Du kannst Fragen stellen.
Ich glaube.
Es ist der Schlagzeugtrainer aus Whiplash und es ist der im letzten Terminator hat er eine schöne Nebenrolle, da hat er
den habe ich leider nicht
gesehen. Einen Polizisten gespielt, der den Terminator noch aus 1984 kannte. J.K. Simmons kennt man einfach. Wenn man den sieht, das ist so ein typisches Hollywood.
Ja, das ist dieses Gesicht. Ja, den kenne ich. Ich glaube, das ist der aus. Vielleicht verwechsel ich das auch. Ich glaube, es ist der aus Avatar. Obwohl, jetzt nicht bei den vier. Vielleicht irre ich mich auch. Vielleicht verwechsel ich ihn auch mit den. Naja, gut. Aber ja, den kennt man ja.
Genau. Der spielt hier ein Love Interest dann von Susan Sarandon gegen Ende des Films. Da fängt der Film dann an, so ein bisschen von dieser, ich mische mich in das Leben anderer Leute ein, Thematik so ein bisschen wegzukommen und so ein bisschen so eine Love Story abzubiegen. Da wird es dann auch durchaus wieder besser, weil es da auch den einen oder anderen Humor nochmal rausziehen kann. Aber das rettet den Film auch überhaupt nicht mehr. Ich finde den ziemlich unrund. Das Einzige, was ich ihm positiv zugute halte, ist Music Editing. Das war teilweise toll. Also es gibt zum Beispiel eine so eine Szene, wo es Musik gibt, die nur in ihrem Kopf stattfindet oder die sehr versucht zu zeigen, wie es der Figur gerade geht oder wie sie gerade die Welt empfindet. Und wir sehen dann halt in Schnitten, wenn wir quasi nicht mehr ihre subjektive oder auf sie, nicht subjektiv ist das falsche Wort, wenn wir nicht mehr mit der Kamera nur bei ihr sind und es nur um sie geht, sondern wieder um die Gesamtsituation, in die sie eingebettet ist, ist die Musik plötzlich komplett weg. Und dann gehen wir wieder nur zu ihr und dann ist die Musik wieder da. Und mit solchen ähnlichen Musik-Editing-Tricks arbeitet der Film ein paar Mal an verschiedenen Stellen und die fand ich immer toll gemacht, weil die ganz, ganz hervorragend irgendeine Stimmung plötzlich aufkommen ließen oder transportiert haben oder uns gesagt haben, wie es unserer Figur gerade geht. Das war toll. Aber das alleine reicht natürlich überhaupt nicht, um so ein holpriges, kaputtes Skript irgendwie in den Griff zu kriegen. Und
schade.
Ja, insofern, Susan Sarandon sicherlich eine gute Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob das Skript mehr hergegeben hätte, aber der Film kommt bei mir einfach nicht über 4 Punkte raus. Es ist so, ich habe ein paar Mal gelacht und das ist es dann auch. Stefan, bei dir?
Ja, ähnlich mühsam war es für mich auch. Also, ich saß ja schon drin und hatte irgendwie nach 20, 25 Minuten.
Nach 20, 25 Minuten warst du komplett in deinem WhatsApp und hast nicht mehr aufgepasst, glaube ich.
Ich musste die Cocktail and Dreams Gruppe nachlesen.
Die 216 Nachrichten, die wieder kamen in der Zeit.
In der letzten Viertelstunde oder so.
Ja, genau.
Nee, aber also, ja, das ist halt echt.
Es gibt eine Cocktail and Dreams WhatsApp.
Ja, wieso bist du da nicht drin?
Ja, nimm mich da mal bitte mal auf.
Ja, warte, ich schreibe dem Olli.
Mach das. Ja, soll ich euch noch sagen, warum ich an Transvestiten oder Transsexuelle, ich weiß selbst nicht so genau gedacht habe. Bei Susan Sarandon ist es einfach meine erste Assoziation, weil die doch da mitgespielt hat und so ultra hot war damals in den 70ern.
In welchem Film hat sie da mitgespielt?
Rocky Horror Picture Show. Entschuldigung, habe ich vergessen zu sagen.
Okay.
Den 70er Jahre Film.
Der.
Es gibt nur einen 70er Jahre.
Es gibt nur einen. Naja, also wenn man überlegt. Naja gut, gibt noch ein paar andere große. Aber welche am meisten im Kino laufen, ist wahrscheinlich der tatsächlich noch.
Ja, wahrscheinlich sogar 60er, 70er und 80er.
Genau. Ja, nee, und da spielt sie mit, meistens in Unterwäsche und ist wirklich zum Anbeißen.
Herr.
Tja, nun ja.
Ja, übrigens habe ich den tatsächlich verwechselt, den J.K. Simmons mit Stephen Lang oder so ähnlich. Keine Ahnung, ist halt auch so ein kerniger Typ.
Ja,
kann passieren.
Gut.
Stefan, du hattest schon Punkte?
Ach stimmt.
Ich hatte keine, aber ich möchte auch keine. Nein, ich gebe auch 4 Punkte.
Okay.
Vielleicht 3,95, aber 4. Passt schon.
Okay. 2x4 Punkte für diesen Film. Die Sneak-Leute waren übrigens etwas wohlwollender als wir, aber auch ziemlich zerrissen. Die hatten alle so... ja, das war so 33, 33, 33 mehr oder weniger verteilt, dieses hoch, Daumen runter, Daumen irgendwas. Und umgerechnet habe ich es dann am Ende zu 5,25 von 10 Punkten. Also sind sie insgesamt etwa einen Punkt, bisschen mehr als einen Punkt über unserer Wertung.
Mhm.
Aber gut, mei, so ist das. Droge der Wahl.
Droge der Wahl.
Was steht an, Christoph?
Ich trinke Gin. Bobby's Gin aus Holland.
Ja, den
aus
Pfeffer-Gin.
Skrider. Genau, der Pfeffer-Gin.
Ah, den haben wir doch schon am Samstag getrunken. Oder Freitag, oder?
Freitag, als ja. Haben wir auch schon. Da haben wir allerdings als Martini getrunken.
Das war wirklich lecker.
Und als Gimli.
Mhm.
Ich habe jetzt, alle meine Gins in die Frostung getan. Jetzt habe ich keine Gläser mehr in der Frostung. Voll blöd. Das ist eine schöne Idee. Also ich werde wahrscheinlich nachher mal einen oder irgendwann die Tage mal einen reinlegen.
Mhm. Das ist schön. Ja, zur Erklärung, wir haben irgendwo gehört, ich glaube bei Jörg Meyer, den Tipp, um Martinis, also Martini-Cocktail nochmal anders zu genießen, den Gin vorher in die Frostung zu legen. Und was natürlich in gewisser Weise Quatsch ist, weil man dann kein oder kaum noch Schmelzwasser hat. Aber mir schmeckt das sehr gut und ich mag überhaupt keine Martini-Cocktails normalerweise und jetzt schmeckt er mir plötzlich. Also offensichtlich hat mich nur das Schmelzwasser gestört am Martini-Cocktail.
Seltsam.
Ist komisch. Ich kann es auch nicht erklären. Also,
nun ja.
Jetzt ist es halt ganz nah an kaltem Gin trinken.
Ja.
Spricht überhaupt nichts dagegen, oder?
Genau, mit einem Hauch Wermut noch. Okay.
Nö, ich finde auch, das spricht nichts dagegen. Allerdings spricht auch nichts dagegen, Bier weiter aus der Anerzählerkiste zu greifen. Ich habe da noch, glaube ich, 2 Flaschen drin und jetzt es kommt quasi die vorletzte davon zum Tragen. Und heute ist es Efes-Bier oder Efes. Ich schreibe es mit einem F, also würde ich mal Efes sagen. Ein türkisches Bier. Interessanterweise stehen sie dazu auf dem Etikett nicht. Also ich habe das nachgeschlagen, ich hatte das irgendwie bei mir im Kopf gespeichert als türkisches Bier und dann habe ich gedacht, mal gucken, ob ich da recht habe und dann habe ich hier so drauf geguckt und da steht hier schön drauf der Satz, die weltweite Nummer 1 unter den Mittelmeerbieren.
Was ist das denn?
Ja, weiß ich auch nicht. Und dann steht 4,9% Bier, Pilsner, 0,33er Flasche, Zutatenliste, FS Deutschland GmbH in Köln, fertig. Und da steht nirgends, wo das herkommt.
Das kann doch nicht sein.
Das ist echt eigenartig. Wir sind offizieller Sponsor irgendeiner Basketballliga und ich weiß nicht was alles und mindestens haltbar und Randaufdruck und bla und irgendwas. Aber da steht nirgends das Wort Türkei oder sonst irgendwas. Hier steht nochmal, genießen Sie den Spirit des Mittelmeerraums, facebook.com/irgendwas. Aber das Wort Türkei kommt nicht vor. Das ist echt krass. Also offensichtlich wollen sie da nicht mit assoziiert werden, sonst würden sie es ja wohl draufschreiben. Was ich seltsam finde. Stefan, bei dir?
Das ist sehr seltsam, ja. Und du weißt, dass das aus der Türkei kommt?
Ich habe gerade hab den Wikipedia-Artikel von denen mal quer gelesen, weil ich mir jetzt selber überprüfen wollte, was.
Und es ist auch wirklich so Kernland Türkei?
Ja, die haben.
Zypern oder
irgendwas? Nee, die sind Marktführer in der Türkei und da kommen die her und sind da mittlerweile europaweit aufgestellt, aber das ist eine türkische Brauerei ursprünglich. Komm. Und da ist auch irgendwie, da haben sie 5 Brauereien oder so.
Vielleicht sind sie mittlerweile nicht mehr nur in der Türkei, sondern stellen an verschiedenen Standorten her und man kriegt halt irgendwas.
Ja gut, das machen ja fast alle. Also wir hatten das Thema ja bei den letzten ganzen Bieren, dass du, wenn du zum Beispiel hier in Deutschland ein asiatisches Bier kaufst und kaufst jetzt irgendwie, was weiß ich, irgendeins aus Thailand oder aus Japan oder so, dann sind die in Deutschland gebraut, weil die einfach nur quasi das Rezept nach Deutschland lizenzieren und dann ist das hier gebraut, das wird nicht um die Welt gekarrt.
Ah, okay, das ist ja ganz gut eigentlich. Ja.
Stefan, was kommt bei dir ins Glas?
Da du ja jetzt bei den letzten beiden Bieren bist, ich 2 Vorsprung hatte, stand ich vor meinem Kühlschrank, als ich kurz weg war, um das Bier rauszuholen vom Anerzähler. Und ich habe keins gefunden. Dachte mir so, wo ist denn das Bier? War der Kühlschrank zu voll? Es wurde rausgestellt? Sonst irgendwas? Was ist denn da passiert? Und dann ist mir aufgefallen, du hast letzte Woche, vor 2 Wochen, als wir zusammen gepodcastet haben, habe ich das argentinische Bier getrunken und das war mein letztes.
Tja, was hast du stattdessen?
Damit ist meine Anerzählerkiste leer. Ich habe stattdessen aus der Vulkanbrauerei in der Eifel ein IPA.
Ah, da war ich schon.
Vulkanbräu, warst du da schon in der Brauerei und hast...
Vor Ort.
Ja, da gehen wir öfter mit der Oma von meiner Frau hin und waren wir neulich mal wieder da und da haben wir eine Kiste IPA und eine Kiste Dunkles gekauft und jetzt habe ich ein Fläschchen IPA. Und jetzt ist es offen.
Wow.
Sehr gut.
Nee. Ich war da bei irgendeiner geologischen Exkursion in der Eifel und da hatten wir da in der Nähe irgendwie so einen, irgendeinen Stein, den wir uns angeschaut, irgendeinen Aufschluss, irgendeinen Basalt.
Ja, Maria Laach wahrscheinlich.
Noch näher hatten wir irgendwas. Das war mehr oder weniger, ich meine diese Keller von diesen Brauereien, die sind ja schon interessant, weil das ja meist direkt Basaltkeller sind, also es ist ja total imposant. Da stehst du in einer Halle unter der Erde, wo eine Decke drin ist aus Basaltsäulen, die nicht miteinander verbunden sind. Also das sind Säulen und die sind halt unten abgeschnitten. Also du stehst unter, also das ist im Kopf halt total skurril eigentlich. Aber die sind halt, dadurch, dass die so leicht verbunden sind, stützen die sich halt gegenseitig ab, gell? Aber sie sind halt, eigentlich ist das lauter alles locker über dir.
Okay, krass.
Sehr abgefahren. Und da waren wir in einer von diesen, ich weiß jetzt nicht, ob von Vulkanbräu selbst, aber es war ganz in der Nähe da. Haben uns so einen Keller angeschaut. Hm. Auch schon ein bisschen her.
Nun ja. Und wie schmeckt
es, Stefan?
Und Christoph?
Sehr gut.
Gewohnt lecker.
Ich muss ja Gin trinken, weil ich krieg ja keine Bierkisten. Keine Ahnung, warum nicht.
Der Bob hat ja die Bierkiste gekriegt, hat sie dann geteilt. Und stell dir mal vor, der hätte dir dann Bier geschickt. Hättest du dich aber bedankt.
Hätte ich mich total gefreut.
Also wer sich gefreut hätte, wäre der Anerzähler, weil wir würden noch in 8 Jahren oder so, würde der Christoph noch in diese Kiste greifen und sagen, heute vielleicht trinke ich heute mal eins.
Ich hab ja so ein belgisches Bier gefunden in der Kiste. Aber ich habe auch einen belgischen Gin. Ich greife mal zu dem Gin, aber nächste Woche kommt vom Anerzähler die...
Genau.
Oder,
ja, ich bin nicht so der Biertrinker.
Oder halt in jeder Sendung, in der dabei ist, eins, dann dauert es auch eine Weile.
Oh.
Klatsch.
Ja, das ging auf meine Kosten. Ist okay.
Okay, lass uns mal weiter.
Ich glaube, ich war in der vorletzten Sendung.
Ja, das stimmt, in letzter Zeit.
Ich bin dauernd da, jede zweite Sendung bin ich da.
Ja, wenn man den Betrachtungszeitraum geeignet auswählt, ja.
Genau.
Also, ich hätte noch einen Film, wenn ich da kurz mal reingrätschen darf.
Was, jetzt das auch noch?
Ja, das auch noch. Und zwar habe ich Nicht meinen Tag gesehen. Eine deutsche Komödie aus dem Jahr 2014. Mit den Hauptrollen Moritz Bleibtreu und Axel Stein und dann im Verlauf des Films auch noch Jasmin Gerard.
Axel Stein in dünn oder in dick?
Axel Stein 2014 in dünn.
Oh, furchtbar.
Warum?
Gruselig. Ich finde, es sieht so gruselig aus, wenn man den so im Kopf hat als, da gibt es ja auch diesen amerikanischen Schauspieler, diesen dicken, welcher ist das? Ich verwechsel den immer. Ich weiß nicht, immer nicht, ob Seth Rogen oder der andere, keine Ahnung. Wenn man die so als die dicken Lustigen kennt und dann sind die so plötzlich so abgemagert. Der ist ja nicht nur schlank, der ist ja richtig dünn.
Ja, aber das ist doch, also ich finde das beeindruckend, dass er das gemacht hat, dass er das geschafft hat.
Der Axel Stein ist...
Ja, man erkennt den gar nicht mehr. Also ich habe den in so einem Comedy-Format im Fernsehen gesehen. Ich musste warten, bis unterblendet wurde, wer das ist. Ich habe den nicht mehr, habe das nicht übereinander gekriegt. Weil man eben bei diesem dicken...
Alter!
Damals, das, genau... Da sieht man eben ganz andere Dinge. Man sieht da andere Gesichtszüge. Also ich habe das nicht geschafft, das übereinander zu kriegen. Ist krass, wie anders der aussieht, oder?
Das ist echt krass, ja.
Ja, es stimmt schon. Also er sah halt früher, hatte irgendwie ein lustigeres Gesicht vom Start weg schon wahrscheinlich. Oder? Würdest du das unterschreiben?
Ja.
Ja, das ist halt so ein... Ja, der hat halt so ein Mondgesicht, das klassische Mondgesicht. Und jetzt ist es ja so eine hagere Type.
Mit dem Bart sieht er fast ein bisschen aus. Also ich habe jetzt hier ein paar Fotos gesehen von ihm mit so einem Bart. Da sieht er fast aus wie Alexander Gerst.
Den kenne ich jetzt nicht. Der Astronaut?
Astronaut, ja.
Ja, kenne ich doch, ja.
Der nächstes Jahr, übernächstes Jahr Commander wird.
Oh, cool.
Oder Captain.
Nun ja. Also, Axel Stein, denn nichtsdestotrotz in diesem Film von Peter Thorwart, spielt er einen Bankangestellten, der, sagen wir mal, mit der Normalität seines Lebens ein bisschen, ja, das hat sich so eingeschlichen und jetzt ist es halt so normal und er geht dann immer nach Hause und da ist seine Frau und das Kind und alles ist irgendwie stressig und dann geht er wieder ins Büro und da muss er irgendwelche Sachen machen, das geht ihm alles auf den Keks, sein Chef geht ihm auf den Keks, die Kollegen, ist alles so öde, so eingefahren, so bläh. Aber er kann es halt nicht ändern und er ist halt nun mal der Alleinverdiener in dieser Familie und eigentlich verdient er ja als Bankangestellter auch ganz okay. Und deshalb macht er das halt, aber so es fordert ihn nicht mehr. Aber er weiß auch nicht, was er daran ändern soll. Und dann platzt eine Rocker-Type, so ein Typ, der einfach immer in den Tag hinein lebt und der immer die nächstbeste Gelegenheit ergreift und auch irgendwie auf kriminellen Rekord schon hat, gespielt von Moritz Bleibtreu in sein Leben, indem er sie bei ihm in der Bank Platz nimmt und einen Kredit haben will, den er dann natürlich nicht kriegt, weil er auch kürzlich erst aus dem Knast kam und dem lehnt er dann den Kredit ab und nächsten Tag taucht der Typ wieder auf, diesmal mit einer Maske auf dem Gesicht und raubt die Bank aus und nimmt ihn als Geisel, unseren Banktypen Axel Stein. Und jetzt haben wir also Moritz Bleibtreu als Geiselnehmer und Axel Stein als geiselgenommener Bankangestellter, die sich dann noch Jasmin Gerard, die Freundin von Moritz Bleibtreu, mit ins Auto holen und über verschiedenste Verwicklungen irgendwie dann Freunde werden. Und irgendwann ist dann die Frage, ist das wirklich noch die Geisel? Wer gibt hier noch die Kommandos? Oder sind das jetzt irgendwie Kumpels, die irgendwie unterwegs sind und zusammen was erleben? Weil der ganze Film dann so eine Verbrüderung, so ein bisschen Helsinki-Syndrom oder ist Stockholm?
Ist Stockhausen-Syndrom. Was? Oder Stockholm.
Stockholm, ja. Genau. Von mir aus auch das. Und das Ganze
hat eine ganz andere Geiselname.
Was, wieso? In Helsinki?
Nein, in Stockholm!
Ach, Entschuldigung. Also die haben halt hier auch so eine ähnliche Situation und dann verbrüdern sie sich halt ein bisschen und das Ganze endet in totaler Ekstase in Amsterdam und schlägt über jegliche Stränge und bringt mehr Action und in sein Leben, als er sich hätte jemals träumen lassen, als er noch einen Tag vorher in seiner Bank saß und sich ausgemalt hat, dass mal wieder was passieren könnte.
Also ich habe so das Gefühl, dass es diesen Film ganz ähnlich schon mal gab als deutschen Film. Ich krieg's aber momentan nicht gefasst, mit wem.
Ich kenne den, glaube ich,
aber
auch.
Mir kommt das so bekannt vor, aber ich bin mir sicher, dass ich den nicht mit einem dünnen Axel Stein gesehen habe.
Ja, vor allem könnte es ja maximal 2 Jahre her sein, dass du den gesehen hast, oder?
Ja, genau. Nee, das ist viel länger her. Das ist sicher 10 Jahre her.
Ich meine nämlich
aber
auch, dass
es war vielleicht auch nur so ähnlich.
Ich meine nämlich auch, dass wir den mal in der Sneak gesehen haben. Sowas.
Sowas ähnliches quasi.
Also kann sein, Christoph, dass wir sogar den gleichen Film meinen.
Mhm. Ja. Kommt das so bekannt vor?
Und kann der was?
Ich fand ihn ganz lustig. Also zum einen ist es...
Entschuldigung, du meinst aber nicht, die fetten Jahre sind vorbei, oder?
Nee, das ist ja
ein komplett anderes Thema.
Nee.
Na, ein bisschen anders. Nee, dann nehmen sie den auch mit und es ist
ja,
so...
Ja, aber
so,
fetten Jahre sind vorbei.
Sie kommen sich immer näher und so.
Ist ja, ja ist schon anders. Wesentlich eine Gesellschaftskritik. Das hier ist ja nur eine Fun-Komödie.
Nee, ich meine ihn auch nicht. Ich meine, ja, egal. Also, Bob.
Ja, also zum einen bin ich großer Moritz-Bleibtreu-Fan. Ich mag die Type einfach. Ich mag auch Axel Stein irgendwie, auch wenn ich jetzt nicht als Schauspieler in Spielfilmen so unbedingt jetzt abgespeichert habe. Aber ich hatte den irgendwie auf so einer positiven Ecke notiert, als ist da so ein Fernsehcomedian. Jasmin Gerard war natürlich auch...
Echt? Das ist für dich ein Argument, dass man ihn positiv abspeichert?
Nein, das ist nicht das Argument, das ist die Schublade, in die ich ihn gesteckt hatte. Okay. Aber in dieser Schublade gibt es natürlich auch Leute, die man irgendwie sympathisch findet und Leute, die man eben nicht sympathisch findet. Und Axel war da durchaus einer, den ich irgendwie so leicht positiv notiert hatte. Jasmin Gerard war dann auch so irgendwie... Die hat man lange nicht gesehen. Die war da früher in so Komödien, die man irgendwie geguckt hat, als man deutlich jünger war. Und die jetzt mal wieder zu sehen, war irgendwie auch nett. Dann gibt's eine Nebenrolle von Ralf Richter, wo er das macht, was Ralf Richter in deutschen Komödien immer machen muss, nämlich einfach komplett ausrasten. Auch das hat wieder gut funktioniert.
Ich weiß gerade nicht, wer Ralf Richter ist.
Was nicht passt, wird passend gemacht oder der Superstau.
Ach ja, alles klar. Hm?
Ja,
Superstau.
Der Superstau ist überhaupt ein geiler Film, da müssen wir auch mal drüber reden.
Darüber hast du schon geredet.
Dann muss ich nochmal drüber reden. Wenn Ralf Richter versucht, die Fähre zu bekommen.
Sondersendung dazu machen,
denke ich. Unbedingt. Ja, insofern, ich habe den, das ist jetzt sicherlich keine große Kinokunst, aber das war vergnügliche 2 Stunden, den zu gucken. Ich hab ein bisschen gelacht und ich habe da mitgefiebert, wie das wohl ausgeht. Und ja, irgendwie so ein bisschen Verbrauchsmaterialfilm, aber okay, lustig. Von mir 7 Punkte.
Aha.
So, ja, genau. Nicht mein Tag heißt er. Und wie geht's weiter? Ich habe die Liste gerade nicht.
Irgendjemand von euch beiden hat den Film und plötzlich war es Liebe geschaut.
Das muss der Bob gewesen sein.
Ja, nee, da ich jetzt gerade nicht wusste, wie es weitergeht, halte ich mich da jetzt auch komplett raus. Ich war es nämlich nicht.
Ja, das brauche ich nicht viel zu erzählen. Ist ein Bollywood-Film mit Shah Rukh Khan und
über den hast du heute Morgen oder irgendwann getwittert, oder? Kann es sein?
Habe ich gestern getwittert, ja. Ist schon ein bisschen älter, von 1998, und ist wirklich eine krass kitschige, unglaubwürdige Schmonzette. Aber ist schon schön. Ist ein schöner Film mit sehr schöner Musik und einer völlig abstrusen Story. Also schon auch für Bollywood-Verhältnisse abstrus. Aber
bist du dir sicher, dass der so heißt? Weil wenn ich den google, dann finde ich einen Film von 2002 aus England und ich finde Rosamunde Pilcher-Verfilmungen, die so hießen.
Das ist ja das Problem bei den Bollywood-Filmen, dass die immer wieder umbenannt werden. Der heißt Kotsch Kotsch Hotta Hey oder so ähnlich.
What? Ich habe das jetzt mal so getippt, wie ich das schreiben würde. Da kommt nichts.
Echt nicht?
Ich habe keine Ahnung, wie man das schreibt.
Kutsch, kutsch.
Ah, Hotta, ja, hier, Indian Cricket Team Spoof, irgendwas, was? Nein. Hilfe jetzt.
Nee, du.
Läuft ein YouTube-Video, das muss ich ausmachen.
Jetzt wird's schlimm.
Okay, also.
Wo seid ihr?
Wir sind kurz weggeflogen. Christoph, erzähl doch einfach, worum es in dem Film geht. Wir suchen das dann für den Artikel raus, wie der heißt.
Okay. Also. Junger Frauenheld hat eine beste Freundin, die so ein bisschen burschikos wirken soll, was sie natürlich nicht tut. Und er verliebt sich in eine Dritte und wird dadurch zum nicht mehr Frauenheld. Und im gleichen Moment verliebt sich halt auch seine beste Freundin in ihn und aber um der jungen Liebe nicht im Weg zu stehen, also sie wird auch ganz schön fies abserviert von ihm, muss man sagen, entfernt sie sich aus seinem Leben und wechselt die Schule und so weiter. Er heiratet dann diese, in die er sich verliebt hat. Die kriegen eine Tochter. Die Mutter, die junge Mutter stirbt früh, nicht ohne vorher ihrer Tochter noch Briefe zu schreiben, die diese jeweils zu ihren Geburtstagen bekommt. Dann macht das Ganze einen Sprung und wird in Rückschau erzählt. Und die Tochter, dann in 8 Jahre alt, kriegt von ihrer Mutter per Brief den Auftrag, den Vater und diese ehemalige beste Freundin wieder zu vereinen. In Liebe zu vereinen, weil eben eigentlich große Liebe, bla bla bla. Das Mädchen ist auch benannt nach dieser besten Freundin und wie das nicht anders sein kann in Bollywood-Filmen, hat sich diese ehemalige beste Freundin nach dieser Zeit gerade in diesem Moment dazu überreden lassen, auch zu heiraten und hat sich gerade verlobt und das gibt eben große Verwicklung noch und so geht das halt weiter, gell? Wie man das halt so kennt aus Bollywood-Filmen. Kommt immer noch eine Verwicklung mehr und das Ganze hat über 4 Stunden gedauert und war große Unterhaltung. Es hat mir großen Spaß gemacht. Ich kannte den Film schon, aber er hat immer noch Spaß gemacht, obwohl er natürlich, man sieht ihm schon an, dass der alt ist. Also der ist halt aus den 90ern, gell?
Eieieiei. Das klingt sehr, sehr schrecklich. Ich habe das jetzt aber mal recherchiert, wie der wirklich heißt.
Das tut zum Teil auch echt weh beim Anschauen. Also die Theresa hat zum Teil gemeint so, also die hat zum Teil halt immer gekichert oder immer so gekrunzt. So, weißt du, da ist eine ganz, ganz tragische Szene, ja, wo man kann nur weinen. Und meine Frau macht so voll gemein.
Finde ich total richtig. Und das ist auch der Beweis, dass dein Mann kann nur weinen nicht stimmt. Also es geht auch anders.
Ja, stimmt. Stimmt leider. Oder dass meine Frau ihm kein Herz hat, wie ich getwittert habe. Und ich viel Erfolg mit
ihr. Ich habe das auch sofort geliked, weil Bollywood-Kichern immer gut.
Also wie heißt denn der Film jetzt?
Also mit Kutsch, Kutsch, Hutter, Hey, was auch immer das bedeutet, hast du nicht falsch gelegen. Da steht dann als Untertitel in Deutsch drunter und ganz plötzlich ist es Liebe.
Oh, fies.
Und es gibt dann aber auch noch einen Alternativtitel, da das ja sowieso nur ein TV-Release war.
Ja, der heißt
Hochzeit auf Indisch.
Oh Gott.
Also, ja.
Das ist halt echt das Problem, dass diese Dinger im Deutschen immer irgendwie benannt werden. Und dann, das ist tatsächlich so zum Teil, du siehst einen Film, bei RTL 2 werden die ja immer gezeigt, und du schaust ihn ein paar Jahre später und er hat dann einen anderen Namen. Wenn auch nur so ein bisschen anderen Namen. Also zum Beispiel der jetzt am nächsten Freitag kommt, in guten wie in schlechten Zeiten oder so. Also Kabigushi Kabigam heißt der im Original. Das ist also wahrscheinlich mein Lieblingsfilm unter den Bollywood-Filmen. Der ist unfassbar gut. Der heißt jetzt auch wieder irgendwie so ein bisschen anders. Also in guten wie in schweren Tagen heißt er, glaube ich, jetzt. Und ach, ich weiß es nicht mehr. Ich krieg da auch schon.
Warte kurz.
Also wenn ihr nächsten...
Was? Das wird mal besser.
Das ist wirklich ein grandioser Film, der wahrscheinlich natürlich durch die Werbung völlig entstellt wird. Ich werde ihn wahrscheinlich trotzdem schauen nächsten Freitag, obwohl ich ihn schon unzählige Mal gesehen habe. Und da weine ich wirklich stundenlang. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal vor Jahren erzählt. Es ist einfach so grandioses, das geht einfach so ans Herz. Es ist einfach so ein toller Film mit einer tollen Story.
Aber ganz kurz für mich jetzt zum Verstehen. Dieser Bollywood-Film geht 4 Stunden. Dann haut RTL 2 da wahrscheinlich noch eine gute Stunde oder 2 Werbung drauf?
Nee, der jetzt ging, der fing um 7:45 an und um 12:30 war er fertig.
Okay, dann geht er 3 Stunden und die hauen eine Stunde Werbung drauf.
Ja, genau, genau. Aber Kabigushi Kabigam ist länger. Da weiß ich nicht, wie lang. Kann dann sein, dass der bis 2:30 geht oder ich weiß es nicht. Aber der ist wirklich lang, okay, auf dem Original. Aber
warum guckst du ihn dann nicht auf DVD oder Blu-ray oder irgendwas anderem? Also allein diese Werbeunterbrechung, das würde mich ja...
Ja, ich weiß, dass ihr das nicht verstehen könnt, aber ich bin ein Fernsehgucker. Also ich habe ja viele von diesen Filmen sogar auf DVD. ich schaue sie trotzdem dann, wenn sie im Fernsehen kommen. Weil das, klar, die Werbung nervt und es gibt auch Filme, wo ich das nicht ertrage. Aber ja, bei Kabiguchi Kabigami nervt es mich vielleicht sogar zu sehr. Ich weiß es nicht. Aber ja, ich weiß nicht. Ich schaue gern Sachen, die tatsächlich gerade laufen im Fernsehen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das, zum Teil natürlich, weil man dann gerade schön in der Twitter-Gesellschaft twittern kann, mit anderen, die den auch schauen.
Okay. Das mag ich einfach. Ja, gut, Deal. Also das finde ich...
Und auch, ja, ich weiß nicht. Das ist für mich irgendwie Fernsehen.
Ja. Okay. Ja, ich finde es ja immer lustig, wenn Leute über Sachen twittern, die nicht gerade im Fernsehen kommen. Also, es gibt so ein paar Leute, denen ich folge, die reden dann über irgendeinen Film und denke ich mir, ach, wie cool, der kommt wieder im Fernsehen. Und dann gucke ich und dann denke ich mir so, der kommt überhaupt gar nicht irgendwo im Fernsehen. Was ist denn das? So, vielleicht kommt er auf Premiere oder, nee, wie heißen die jetzt? Sky. Irgendwo da, aber keine Ahnung. Nö. Da gucken Leute DVD und reden dann über den Film. Also da verstehe ich den Sinn überhaupt nicht.
Ich finde ich auch ein witziges Konzept.
Also, du hast das ja auch gemacht mit Star Trek, Christoph, dass du über Star Trek getwittert hast, während ja halt alle Leute, die ganze Welt was anderes geguckt hat.
Hä? Nee, das habe ich nicht gemacht.
Ich meine, du hättest am Anfang auch ein paar Sachen über Star Trek geschrieben, so der Captain bla bla bla. So. Was?
Nee, das wirkte nur so. Das war tatsächlich zu der Zeit, wo ich Star Trek auch komplett geschaut habe. Aber da lief ja parallel auch auf, ich glaube, Kabel oder sowas, laufen ja auch alte Star Trek Sachen. Und da hatte ich irgendwo reingesappt und hatte... Hab da was aufgeschnappt. Also das, dass ich was getwittert habe, während ich eben so Binge-Watching gemacht habe, das habe ich eigentlich, kann ich mich nicht erinnern, dass ich gemacht habe. Obwohl das natürlich fast dasselbe ist, weil dieses auf Kabel irgendwann nachmittags, das findet ja eigentlich auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Also ist eigentlich dasselbe.
Ja. Nächstes Thema.
Bollywood ist immer super. Bollywood lohnt. Macht das. Nächsten Freitag läuft bestimmt nichts Besseres im Fernsehen. Schaut das.
Ich habe da eine Verabredung. Ich bin mir nicht ganz sicher.
Ich befürchte, da läuft wieder irgendein Fußballquatsch.
Wenn nicht, Stefan, dann verschaffen wir dir noch eine Verabredung im Zweifel mit mir.
Damit Robert, waren wir da nicht verabredet,
wolltet ihr da nicht einen Bollywood-Film zusammenschauen?
Ich glaube, wir wollten auf den Main schauen, oder? Ein bisschen Wein.
Ihr wisst echt nicht, was ihr verpasst.
Vermutlich schon. Du hast wahrscheinlich recht. Aber
wir wollten eine schlecht gemauerte Wand angucken.
Weil das ist...
blöd.
Jungs, wir müssen von diesem Thema weg, das wird hier nichts.
Nee, aber ihr seid ja Menschen, die mit Filmästhetik was anfangen können. Und mit Filmästhetik meine ich, dass es nicht, dass ihr den Unterschied versteht zwischen Realität und Film, dass im Film manches dargestellt wird, weil es eben zu diesem Medium gehört. Mhm. Und natürlich ist in Bollywood-Filmen das nicht genauso wie in Hollywood-Filmen, das ist klar. Aber ihr habt ja eine gewisse Medienkompetenz und ich traue euch zu, dass ihr erkennt, dass das wegen dieser Ästhetik gemacht wird und um die Geschichte zu erzählen. Und dass manche Bollywood-Filme, sicher nicht alle, aber manche, und Kabiguchi Kabigami gehört dazu, ist extrem kunstvoll gemacht. Der ist gut komponiert, sowohl was die Story angeht, als auch was das Einbinden der Musik angeht, als auch was Kameratechnik und Beleuchtung und so. Also der ist wirklich ein absolutes Kunstwerk. Und deswegen glaube ich, dass der euch gefallen würde. Aber es sind natürlich 5 Stunden des Lebens, die einem gestohlen werden. Ist schon klar.
Nee, also ich wäre vielleicht sogar geneigt, der Sache eine Chance zu geben. Aber garantiert aber nicht auf RTL 2. Niemals.
Das glaube ich. Nee, das glaube ich.
Ja, und also 5 Stunden, ich habe ja, also 5 Stunden, wenn ich weiß, dass ich mich hinsetze, also ich finde ja schon anderthalb, also 2 Stunden finde ich ja echt schon eine Zumutung, wenn ich einen Film bei uns aus dem Regal hole, so, heute Abend gucken wir mal Film. Und dann steht da 2 Stunden, wir gucken auf Netflix, so 140 Minuten, 120 Minuten, so. Oh, ey, also ich weiß nicht, ob ich das mir wirklich antun will. Und wenn ich dann weiß, da kommen jetzt halt 4 Stunden auf mich zu, da ist halt einfach meine Motivation, das zu tun, gering. Wenn ich in meiner Podcast-Liste sehe, dass irgendein Podcast eine 3,5-Stunden-Sendung veröffentlicht hat, das ist mir ja schon zu viel. Das kann ich auch nicht. Ich möchte ja am liebsten 20, 25 Minuten Podcasts haben, aber naja. Nee, also. Ja, also vielleicht gebe ich ihn mal einfach so, ich gucke mal die erste Stunde und dann gucke ich mal weiter.
Vielleicht müssen wir uns tatsächlich mal zusammensetzen und ein bisschen Alkohol trinken und uns mal einen gemütlichen Bollywood-Abend machen.
Also da müssen wir wahrscheinlich den ganzen Abend Old Monk trinken, weil indischer Rum und so. Aber okay.
Aber so lang ist der gar nicht. Ich sehe gerade 210 Minuten, das ist gar nicht so lang.
Ach, das sind
also netto.
Stunden, das geht ja noch.
Dreieinhalb Stunden. Ja, das sind noch. Dreieinhalb Stunden.
Da kommt ein 1,5 Stunden Podcast. Gut, stelle ich auf 1,8-fach oder so und dann reiße ich den locker an einem Tag runter. Aber
ich podcaste heute Abend.
Die singen ja so schon so hoch.
Ja, siehst du, was du deinen Hörern zumutest. Dazu kommen wir gleich, was der Herr Stefan gepodcastet hat. Jetzt müssen wir uns erstmal von diesem Kutsch-Ching-Chi-Hota-Hei-Ding hier lösen und dazu.
Ich lese in unserem Test Kuch-Kuch-Hota-Hei.
Ja, und zu Christophs nächstem Thema übergehen. Du spielst jetzt Assassin's Creed 3, stimmt das?
Nein, ich spiel's nicht mehr.
Du hast am Freitag nicht aufgepasst. Er hat erzählt, dass er fertig ist.
Ich bin fertig. Aber da der Bob nicht so in ist zu Assassin's Creed, hat er es wahrscheinlich nicht auseinandergehalten, wo ich jetzt
fertig bin. Ich glaube, in die Unterhaltung war ich auch gar nicht eingebunden.
Das kann auch sein, ja.
Ja, aber das ist kein Grund.
Eben, das ist nun wirklich kein Grund. Nee, ich bin jetzt endlich fertig mit Assassin's Creed 3, nachdem ich, ich glaube, fast 1,5 Jahre Pause hatte zwischendrin und es jetzt irgendwann mal wieder rausgekramt hatte und eben weitergespielt habe, weil ich endlich mal die darauffolgenden spielen wollte. Und ich bin ja so jemand, ich muss die ja dann von vorne bis hinten durchgespielt haben. Ich kann ja nicht mit einem anfangen, wo ich die davor noch nicht gespielt habe. Was natürlich bei so einer sehr umfangreichen Serie schwierig ist, aber egal. War die Woche ein bisschen krank und war zu Hause und hätte deswegen Zeit, Assassin's Creed 3 fertig zu spielen.
Wenn du krank bist, dann sollst du dich erholen und im Bett liegen.
Ja, das mache ich am besten, indem ich Franzosen abschlachte. Ach nee, Moment, Engländer abschlachte. Ach, keine Ahnung, Rotröcke. Welche waren das? Die Engländer, gell? Engländer. Ja. Ich habe es nicht sehr genossen, muss ich sagen. Also am Ende hat es mich ein bisschen versöhnt. Stefan, du hast den auch gespielt, gell?
Ich hab ihn auch gespielt.
Also ist der in Amerika?
Ich weiß aber, dass ich irgendwann aufgehört habe, als ich den Vierer gekriegt habe, also den
Black Flag.
Die Piraten.
Genau, die Piraten, genau.
Piraten, ja.
Bei also, mir ist es halt so, wenn es das Neue gibt, dann ist halt Schluss. Und ich
genau, spiele
halt
im Moment so wenig. Genau, du bist ja genau gegensätzlich zu mir.
Ja, das ist so lustig.
Ja.
Ich möchte es hier auch nochmal sagen. Wenn du das mit den Piraten spielst, nimm dir eine Flasche rum, nimm dir ein Glas oder wenn du die Flasche auch nicht mehr, ist egal, trink aus der Flasche. Aber trink rum beim Spielen. Das fühlt sich einfach so viel echter an. Und betrunkenen Schiff fahren, das geht einfach viel stabiler.
Vielleicht ist das tatsächlich der Trick, ja. Also ich muss sagen, bei Assassin's Creed 3 hat mir das Schiff, die Schiffspassagen überhaupt keinen Spaß
gemacht. Die sind auch nicht so gut wie im Vierer. Bei weitem.
Ich hatte auch so, ich habe im Vierer jetzt oder im Black Flag jetzt schon eine Schiffspassage gespielt. Es spielt sich viel flüssiger auf dem Schiff, das stimmt. Trotzdem frage ich mich, warum oder was das in Assassin's Creed zu suchen hat. Also das ist doch nicht das, was man will. Das ist doch Pirates Reborn oder keine Ahnung. Aber ich will auf wirklich interessante Architektur rumklettern. Was mir Assassin's Creed 3 nicht geboten hat, diese langweilige, vorsintflutliche amerikanische Frühzeit-Architektur und dann mit Behelf noch, dann kann ich noch auf Bäume klettern, wow, habe ich echt keinen Bock drauf. Also weißt du, wenn du schon mal in einem Renaissance-Italien rumgeklettert bist, dann ist es einfach, also das fand ich zu lame und das ist gehört für mich einfach zu Assassin's Creed dazu. Das ist ein Architekturspiel. Also das ist, natürlich geht's auch um Meucheln, aber es geht auch darum, hey, ich bin auf der Kuppel in Florenz rumgeklettert oder schön. auf dem Kolosseum. Das hat halt Assassin's Creed 3 gar nicht geboten, weil da halt keine einzige Architektur ist, die man kennt, weil davon nichts überliefert ist, weil es längst alles abgebrannt ist, weil es alles aus Holz war oder aus Steinen, die wirklich irrelevant waren. Also
irrelevante Steine, so. Man merkt, dass wir einen Geologen im Podcast haben.
Ich wollte vorhin die Wand angucken.
Ja, aber ist doch, also guck mal, in dem mir ja auch schon gar nicht wahnsinnig gut gefallen hat, der Revelation in Istanbul, ja, wo du auf der Hagia Sophia rumturnst. Oder allein schon im ersten, wo du da in Jerusalem, also das ist halt, und dann dieser Scheiß hier, und dann noch diese Schlachten, die so, die irgendwie nicht so richtig gut funktionieren. Und dann das im Wald rumkriechen. Weißt du, wenn ich jagen will, dann kann ich auch Red Dead Redemption spielen.
Die können das
viel besser. Das heißt nicht Red Dead Redemption, das heißt verdammt nochmal Grand Theft Horse. Das hat der Stefan schon ewig vor Jahren klargestellt.
Ja, genau. Also, ja, mir hat Assassin's Creed 3 nicht so viel Spaß gemacht. Ich habe es halt jetzt runtergerobbt und es war auch zum Teil frustig. Es sind auch wieder Frustszenen dabei. Das hat mir auch dann keinen Spaß. Aber egal, also ich hoffe, dass Black Flag jetzt besser wird. Und ich hoffe, dass das doch ein bisschen... Auf der Insel, ganz am Anfang, das auf der Insel gefällt mir sogar, muss ich sagen. Obwohl es keine Architektur ist, aber es ist so ganz nett. Ich bin gespannt, was das noch bietet.
Sie haben halt eine andere Umgebung genommen jetzt.
Ja,
das ist halt so diese Piratenwelt und ja, beim Dreier wollten sie halt nach Amerika, um da irgendwas zu machen und jetzt gehen sie halt in diese Piratenwelt. Wahrscheinlich gab es da irgendwie so ein paar Entwickler, die total Bock hatten, jetzt mal richtig Gas bei diesen Seeschlachten zu geben. Ich finde es auch recht gut gelöst. Ich hänge halt irgendwie mittendrin, aber habe jetzt nicht mehr so viel Lust. Ich warte jetzt, bis ich mir eine PlayStation 4 kaufe für irgendeines der folgenden.
Ja, das in London zum Beispiel.
Ja, aber also bei mir ist ja so, irgendwann gibt es den System Seller und dann kaufe ich mir was Neues. Im Moment muss ich ja sagen, sieht es nach Mafia 3 aus.
Ach so, ich dachte jetzt, welches von den Assassin's Creed Iterationen? Da gibt es ja unzählige mittlerweile. Da ist ja noch was alles auf mich wartet. Paris, London, Bombay,
so viele schon?
China. Ja, das ist total krass, was es da alles noch gibt.
Krass, okay.
Ja, ich habe jetzt deswegen war auch ein Grund, warum ich das jetzt fertig gespielt habe, war irgendwie ein Angebot im PlayStation Store, gab es Rogue und Black Flag, beide zusammen für, ich weiß nicht, unter 10 Euro. Da habe ich gedacht, okay, also das... Jetzt wird es Zeit für die beiden Spiele.
Ja. Oh, ich habe mal gerade Mafia 3 bei Amazon eingegeben. Das sieht ja geil aus.
Das sieht so, du musst mal das Video gucken. Mein Cousin hat mich da irgendwie auf dieses Video, weißt du, wenn du Facebook irgendjemand einen Kommentar verlikst, dann kriegst du ja da, egal. Ich habe dieses Video geguckt, das sieht so unglaublich gut aus. Und das könnte für mich eben System Seller sein, wo ich dann sage, so, okay. Das ist jetzt da. Boah, das kaufe ich mir jetzt mal.
Ja, und Mafia war ja so ein geiles Spiel. Also insofern, da habe ich, glaube ich, auch Bock drauf.
Ja.
Ja gut, für mich wird das, wenn ich die, ich glaube, es sind jetzt, ich habe noch 3 Assassin's Creed Spiele vor mir auf der PS3 und der nächste ist dann nur auf der PS4, also spätestens dann. Was natürlich ein bisschen lustig ist, dass ich dann als System Seller ein Spiel habe, was dann auch schon uralt ist. Aber egal.
Hast du eigentlich Red Dead Redemption gespielt, Christoph?
Ja, durch, klar. Tolles Spiel. Wirklich tolles Spiel. Was auch ein System Seller für mich sein könnte, ist der aktuelle, also mittlerweile auch schon, glaube ich, ein Jahr alt, Tomb Raider Teil.
Das okay. Geht ja nicht an mich. Oh, so rumhüpfen, das finde ich ja so mühsam.
Da bin ich eher bei dir, Stefan.
Also dann lieber Mafia. Mafia ist auch nichts für dich, Christoph, weil da muss man Auto fahren. Das ist blöd.
Ja, und es Open World, gell?
Ja, ja.
Ja.
Nee, ich bin ja eher für schlauchige Action-Adventure.
Das finde ich halt einfach unfassbar langweilig. So.
Ich auch. Open World muss sein.
Da kann ich ein Programm schreiben, was da durchläuft. Dann
nein,
erzähl mir den Film.
Ja, genau. Es ist halt ein Film, den man durchspielt.
Ja, aber ich habe keine Entscheidung. Also natürlich habe ich Entscheidung, aber irgendwie keine.
Hat man in einem Film aber auch nicht.
Ja, genau. Aber wenn ich einen Film gucken will, dann will ich halt nicht mit diesem Daddelgerät in der Hand sitzen.
Ja, aber die Immersion ist doch viel besser.
Aber es ist total frustrierend. Also weißt du, dann musst du nochmal, dann bin ich wieder irgendwo hochgesprungen, bumm, leider ging irgendwie, hat er mir meinen Knopfdruck nicht oder ich habe einfach falsch gedrückt, weil ich schon wieder Alkohol getrunken habe. Zack, falle ich wieder 14 Stockwerke nach unten, schlage unten auf, zack, muss irgendwie
ja, Moment,
25 aber, Meter weiter hindern. Oh ne, dann zeig mal den Film und das ist total spannend und der springt hoch und er schafft es gerade so. Yes, geil, ich habe es geschafft, aber da brauche ich kein Daddelgerät in der Hand.
Ja, du, aber ein Tomb Raider, also eigentlich ein Action-Adventure wie Tomb Raider, das spielt sich schon leichter als ein Geschicklichkeitsspiel wie Mirror's Edge, auf das du, glaube ich, eben gerade eher angespielt hast.
Ja, ich weiß nicht, ich habe auf Empfehlung von einem...
Das sind ganz unterschiedliche Genres.
Ja, ich habe auf Empfehlung von einem Arbeitskollegen so ein Jump'n, also ich nenne es mal jetzt ganz despektierlich Jump'n'Run, Spiel gekauft und ich habe irgendwie, ich glaube, ich habe 3 Stunden gespielt und dann habe ich es einfach zur Seite gelegt und keine Lust mehr gehabt und habe GTA reingelegt, bin einfach ein bisschen im Kreis gefahren, habe nichts gemacht, keine Mission, gar nichts und war einfach prächtig unterhalten, weil ich machen konnte, was ich wollte. Und,
oh nee, Open World,
und nicht, langweilt mich furchtbar. Und nicht gegen irgendeine Wand springen musste.
Was war das für ein Spiel? Weißt du das noch?
Warte, ich muss mal gucken. Warte kurz.
Das würde mich jetzt doch interessieren. Wahrscheinlich war es
Mirror's Edge, oder? Ich bin auf Stefans Seite. Open World muss sein. Manchmal muss man einfach nur GTA 5 anmachen, muss sich in sein vollkommen übertuntes Muscle Car setzen und eine halbe Stunde online im Kreis fahren. Dann wird man von irgendeinem Idioten angeranzt, den man dann irgendwie in die Luft sprengt.
Furchtbar, furchtbar.
Und dann,
nee, sowas kenne ich nur von Red Dead Redemption. Ich gehe rein, erschieße irgendjemanden, den ich nicht erschießen darf, auf irgendeinem Marktplatz, verschanze mich dann auf dem Dach von irgendeinem Haus und erschieße alle, die kommen.
Aber guck mal, das ist super, das ist genau das. Du spielst Red Dead Redemption durch und hast vor ungefähr 2 Minuten gesagt, dass es ein großartiges Spiel ist und jetzt meckerst du gegen Open World. Wie geht das?
Ja, es gibt so ein paar Ausnahmen.
Okay.
Und wenn man Auto fahren muss zum Beispiel.
Ja, man muss Pferd fahren, das ist doch das Gleiche.
Aber Pferd ist viel langsamer und es kracht nicht gegen Wände, das stimmt schon.
Okay, gut, und es gibt nicht so viele Wände, ja.
Ich habe Uncharted 3 nicht gespielt.
Oh, das ist ein richtiges Action-Adventure eigentlich, das wundert mich.
Aber das ist total schlauchartig. Ich bin durch
irgendeinen
Tunnel
gegangen
ist
doch nicht
und noch irgendwas und dann muss ich hier im Kreis und dann hoch.
Ja, das ist halt so ist auch Tomb Raider.
Oh, finde ich fürchterlich langweilig.
Aber da ist doch nicht so, dürfte nicht so das Problem sein, dass du irgendwo runterspringst und sowas, oder?
Ja, doch, irgendwo habe ich wahrscheinlich wieder falsch geklickt oder habe Assassin's Creed-Knöpfe benutzt, weil ich sie noch nicht umgelernt habe.
Da kann aber nichts für.
Ist mir egal.
Da
bin ich irgendwo
runtergefallen. Da kann ich nur sagen,
ist blöd.
Spiel mal Mirror's Edge, da weißt du, was ein Problem ist.
Nee, habe ich gar keine Lust zu. Ist mir meine Zeit zu kostbar. Trinke ich eine Flasche rum und fahr lieber ein bisschen Schiff.
Okay, die Zeit unserer Hörer ist auch relativ kostbar, deshalb kommen wir jetzt zum nächsten Thema und zwar
endlich mal richtig
wir
Diskussion.
Sind hier ein Spiele-Podcast, also können wir über Spiele reden, ja?
Seit wann sind wir ein Spiele-Podcast?
Mann.
Ich muss jetzt die zweite Runde der Droge der Wahl einläuten. Nein.
Ja, das mache ich auch gleich. Was hast du?
Ich habe meinen den lettischen Rumlikör von letzter Woche noch. Den habe ich vorhin beim anderen Podcast schon getrunken.
Hä, wie, den wir mal vor Jahren gekauft haben?
Nee, ich habe, meine Eltern haben mir, ach, den habe ich letzte Woche, mit wem habe ich denn letzte Woche gepodcast?
Mit Claudia.
Mit Claudia, genau. Meine Eltern haben mir einen lettischen Rumlikör mitgebracht und einen Current schwarze Johannisbeere-Likör und den trinke ich gerade wechselnd. Das Problem ist halt, ich habe ihn in dem vorherigen Podcast auch schon getrunken und es wird alles fröhlicher gerade.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. In der Zwischenzeit reden Christoph und ich, oder während du da trinkst, möglicherweise du auch mal darüber, dass die Serie Das Boot fortgesetzt werden soll. Was sagt ihr denn dazu? Und zwar...
ich habe nicht mal den ersten Film gesehen.
Den Film habe ich gesehen, aber was heißt, die Serie wird fortgesetzt? Also...
Naja, also folgendes.
Gab es da schon eine Serie, oder?
Jein. Es gab den Film. Wolfgang Petersen hat ja diesen weltberühmten Kinofilm gemacht. Und der wirkte als Kinofilm, sagen wir mal, schon irgendwie und ist auch berühmt geworden. Aber das richtige Ding war eigentlich sozusagen diese Fernsehlangfassung. Das ist eigentlich sozusagen irgendwie die Extended-Version von dem Film in 3 Teile geschnitten, wenn du so willst.
Ja, genau. Das, wo wir damals, als unsere Eltern es gesehen haben, ins Bett geschickt wurden.
So ungefähr wahrscheinlich.
Nee, genau so. Ja. Ich kann mich da erinnern.
Ich weiß nicht, ob ich ins Bett geschickt wurde. Ich habe wahrscheinlich...
Eine meiner frühen Erinnerungen, so was mit Fernsehen zusammenhing. Weil meine Eltern haben ganz wenig Fernsehen gesehen, aber den haben sie gesehen. Ich habe den später mal gesehen. Das ist wirklich ein toller Film oder Mehrteiler.
Genau. Und jetzt ist es so, dass der Originalautor Lothar Günther Buchheim wohl weitergeschrieben hat. Ich habe jetzt gerade den Artikel nur überflogen und dass ich ihn gelesen habe, ist jetzt leider schon wieder eine Woche her. Und sie wollen jetzt halt, also Sky steckt da wohl Geld mit rein und die Bavaria Filmstudios machen das irgendwie und keine Ahnung, wer da sonst noch, oder Bavaria, ist das was anderes als die Filmstudios? Ich bin dünn informiert, aber...
Nee, das ist das. Ich war mal dort und war in dem Boot.
Ja, stimmt, da war ich auch schon mal in dem Boot, in den Bavaria Filmstudios.
Was in so einem Zelt ist, gell?
Ja, und dann gibt's ja draußen irgendwie noch diese Brücke oben, wo sie dann diese komische Wasserrutsche hatten, wo sie das Wasser da rund...
Genau, und dann gibt's noch diesen Teich, wo das Modell drin ist.
Ja, stimmt.
Ist.
Ich glaube, da waren wir alle.
Da war, glaube ich, jeder schon mal, ja.
Und dann haben wir noch auf Fuchur gesessen.
Oh Gott, ja.
Natürlich!
Mit diesem schlechten
ich will ihr fressen. Ach nee, das war was anderes.
Ganz schlecht.
Nun ja, aber was sie halt machen wollen, ist, sie wollen das fortsetzen und beziehungsweise sie wollen es nicht rebooten, sondern sie wollen es irgendwie weiterschreiben, die Geschichte. Wie genau das gehen soll, weiß ich nicht, aber oh man hat Gott. Natürlich...
Wie soll denn das gehen?
Also ich finde, man hat trotzdem irgendwie hohe Erwartungen. Wenn das jetzt natürlich nicht Wolfgang Petersen ist, weiß ich nicht, wenn das eben dann auch nicht die Originalbesetzung wird es ja sicherlich nicht sein.
Also wir wissen eigentlich
nichts, aber irgendwie erwarte ich doch, also ich blicke dem gespannt entgegen, sagen wir es mal so. Mehr will ich auch gar nicht dazu großartig sagen.
Mir ist es komplett egal.
Du hast echt den alten Boot nicht gesehen?
Nee.
Um Gottes Willen.
Der war wirklich bedrückend.
Wirklich.
Also es war,
das ist
Programm.
Ja, das ist aber sowas, wenn ich schon vorher weiß, das wird mich jetzt 3 Stunden lang unglücklich machen.
Ja, das stimmt. Also es ist ein Feel-Good-Movie ist es
dann
nicht.
Dann kann ich auch einen Gin Tonic trinken.
Auch nicht, dass es ein
Feel-Bad-Movie ist. Macht mich auch unglücklich.
Nee, Feel-Bad-Movie nicht.
Das Ende direkt, vielleicht.
Aber es ist schon so,
finde ich es irgendwie...
Man kann verstehen, also es wird einem so sehr klar, dass es einfach kein Spaß war. Und dass es einfach, also, dass das diese... Im Ersten Weltkrieg war ja die U-Boote waren ja praktisch die Wunderwaffe, die unbesiegbar waren. Und im Zweiten Weltkrieg waren es plötzlich die gejagt wurden. Ja, und die halt nicht, mit irgendwelchen Wasserbomben.
Nicht Anfang des Krieges. Das hat sich irgendwann Mitte des Krieges
gedreht. Ja, genau, das dreht sich dann, genau. Und das ist ja das so, dieses, okay, wir waren mal das Flaggschiff der Kriegsführung. Und wir sind jetzt die einfach unter Wasser ersäuft werden oder so tief tauchen müssen, dass wir wie Konserven zerdrückt werden und es ist wirklich bedrückend. Also so habe ich es in Erinnerung. Aber es ist auch schon wieder ganz lang her, dass ich ihn gesehen habe.
Ja, und das halt, dass du als U-Boot-Fahrer halt, selbst wenn du dann irgendwie als Kriegsheld gefeiert wirst, weil du zurückkommst und irgendwas versenkt hast, während das passiert, ist es halt komplett alles andere als heldenartig. Also du machst da irgendwelche mechanischen Dinge. Super. Und wirst ganz fürchterlich zerbombt von diesen Wasserbomben. Und wenn du es dann irgendwie überlebt hast, kommst du nach Hause und alle feiern dich. Und diese, das ist eine der eindrücklichsten Szenen, an die ich mich erinnere, außer das auf dem Grund liegen bei Gibraltar. Diese Szene, wo sie dann auf dieses Versorgungsschiff da kommen, wo sie dann irgendwie plötzlich an so einer Party teilnehmen. Und die Jungs sehen alle komplett verratzt aus und völlig Bart zugewuchert und alle dreckig und irgendwie.
Dreckig
und dann kommen sie, waschen und duschen sich und rasieren sich mal und gehen auf diese Party und denken, sie sind komplett in der falschen Welt. Wo dann irgendwelche Admiräle sich mit ihren Taten brüsten und so. Das sind so, also der ist schon, ich finde, das ist wirklich ein Meisterwerk, dieser Film, auf ganz, ganz vielen Ebenen und auch wenn man dann...
Was so Kriegsführung macht mit Menschen, gell?
Ja, und auch was die Schauspieler angeht. Also wenn man heutzutage verstehen will, warum die Leute immer noch von Martin Semmelrogge reden, man muss diesen Film gesehen haben, sonst versteht man nicht, was Martin Semmelrogge ist. Dieses Manische, wenn er dann dem Neuling erklärt, so wenn diese Nieten da rausfliegen und er mit diesem wahnsinnigen Grinsen, das hält das Boot aus. Aber irgendwann ist halt Schluss. Und das sind so, man versteht ganz viele Dinge, warum manche, also dass Herbert Grönemeyer mal ein Schauspieler war, ja. Man muss diesen Film gesehen haben, sonst kapiert man auch Herbert Grönemeyer nicht. Also irgendwie, ich finde, der gehört dazu, was deutschen Film angeht.
Ja, ich bin davon überzeugt, dass ich den mal sehen muss. Aber, also, weißt du, so allgemein, ich muss den mal sehen, hinzu, ich schaue ihn mir jetzt an. Das ist halt so immer dieser Schritt, den ich dann nicht schaffe.
Ja.
Aber ihr habt das ja wahrscheinlich auch gehört, als ihr in diesen Bavaria-Studios waren, mit dem, die durften nicht in die Sonne gehen und die mussten höchsten Lichtschutzfaktor auftragen, wenn die irgendwas hatten. Und die haben auch schön da Sachen vergammeln lassen in dem Boot, damit es auch richtig schön eklig ist und damit sie gar nicht mehr weiß schminken mussten und so weiter. Damit es echt eklig ist, damit es richtig viel, damit die das erleben konnten. Ist auch eine Methode von Method.
Wart ihr schon mal in echten U-Booten?
Nee. Also nur im Boot.
In echten U-Boot? Lass mich überlegen. Doch, war ich schon.
Also in Kiel, in La Boe, in der Hafeneinfahrt zu Kiel, steht eins dieser Zweite Weltkriegs-U-Boote, ungefähr so ein Modell, wie das, was in dem Film die Hauptrolle steht da auf Land, kann man reingehen. Kann ich empfehlen. Und in Rostock, nee, das stimmt jetzt, glaube ich, nicht.
Aber genau in dem war ich auch. Ja. Aber ist auch nicht so anders, gell? Also das ist halt eine Konserve an Land, gell?
Ja gut, aber es ist dann halt nicht ein Filmset, sondern es ist das ein echtes U-Boot.
Genau, und es, halt mal, es sieht wenigstens nicht von außen wie ein Zelt aus.
Ja, du kannst halt mal in Gänze durch alle Räume durchgehen und es ist halt komplett. Mhm. Und dann gibt es bei Peenemünde liegt ein russisches Atom-U-Boot, ein älteres Modell.
Ich weiß nicht mal, wo Peenemünde ist.
Nach Peenemünde sollte man mal, wenn man sich für Militärhistorie interessiert, das ist irgendwo in der Nähe von Usedom oder da auf. Ich bin jetzt auch gerade dünn informiert, aber
cool, das war ich ja letztes Jahr ganz in der Nähe.
Da ist zum Beispiel diese Anlage, wo sie die V2 mitentwickelt haben und dann eben auch abgeschossen haben auf London. Und da ist sehr viel andere Militärhistorie auch versammelt und da liegt unter anderem ein russisches Atom-U-Boot, in das man reingehen kann. Und das ist zumindest interessant, wenn man in diesen Weltkriegs-U-Booten mal war und dann in so, das ist jetzt nicht ein heutiges U-Boot, sondern ein auch schon wieder 40 Jahre altes U-Boot, aber da ist schon so unfassbar viel mehr Platz drin. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass du heute in einem Atom-U-Boot irgendwie so einen modernen USA-Atom-U-Boot irgendwie, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwo Tischtennisplatten hast oder sowas. Ja, da war halt damals nicht dran zu denken, das ist schon krass. Aber ich glaube, das ist jetzt auch echt nicht unser Thema, deshalb kommen wir jetzt zum Stefan, der hat irgendwas im Fernsehen.
Unser Thema ist das, worüber wir reden.
Ja, nee, eben waren wir noch bei U-Booten, jetzt berichte ich über Atom-U-Boote von den USA. Insofern, Stefan, was hast du geguckt?
Der Christoph tippt gerade Atom-U-Boot in die Texte.
Ja, und?
Das, okay, das führt hier zu nichts, ich mach mir ein bisschen auf.
Ich mach die Shownotes. Was hattest du jetzt für ein Thema,
Bob? Buffalo Trace gieße ich jetzt in mein Glas. Aber der Stefan ist jetzt dran.
Genau. Ich habe letzten Sonntag die Dokumentation Schöne neue Welt von Klaus Kleber im ZDF geschaut. Habe am Montagabend, als ich mit der Claudia gepodcastet habe, aber leider vergessen, darüber zu sprechen.
Und die hat mir mein Chef berichtet. Die soll sehr gut gewesen sein.
Die war wirklich gut. Ich habe jetzt gelesen, dass die ein Jahr in der Mediathek vorrätig ist. Das heißt, alle Hörer, die bis zum Mitte Juni 2017 diese Sendung hören, können immer noch in die ZDF-Mediathek gehen und sich die Sendung Schöne neue Welt über das Silicon Valley anschauen. Da geht es halt um Macher, es geht um KI, es geht um Computer, es geht um Zukunft, es geht um aber auch die Gefahren, die da oder so diese Ängste, die damit einhergehen. Eine ganz, ganz tolle Reportage. Super gemacht. Ich schätze Klaus Kleber sehr, deswegen fällt mir es sehr leicht, dem positiv gegenüberzustehen. Aber ja, hat richtig Spaß gemacht. Ist eine wirklich, wirklich gute Reportage. Auf jeden Fall anschauen. Ja, das ist nur meine Empfehlung. Schöne neue Welt heißt sie.
Wisst ihr, woher das Zitat, schöne neue Welt kommt.
Aldous Huxley?
Ja, aber auch da ist es nur ein Zitat.
Okay. Ach.
Und zwar von Shakespeare aus dem Sturm. Und in Brave New World von Huxley geht es ja um eine Welt, in der Literatur verboten ist. Unter anderem, gibt auch noch ein paar andere Sachen, aber Literatur und alles, was sich irgendwie mit Philosophie und sowas beschäftigt. Und der eine Protagonist liest wohl irgendwie Shakespeare. Oder kommt irgendwie an Shakespeare, ist irgendwie so ein Thema und da wird dann eben der Sturm zitiert, Oh Brave New World. Und was dazu geführt hat, dass Brave New World, also das Buch von Huxley, früher auch nicht Schöne neue Welt, sondern Wackre neue Welt hieß, weil es halt eine andere Übersetzung war von Brave New World.
Mhm.
Nur so mal als Angeberwissen.
Der Sneakpot hier lernt ja auch alles, was ihr nicht wissen müsst. Das ist super, das muss ich mir sofort, das muss ich mir merken. Ich nenne mich ja bei uns auf der Arbeit immer den Bildungsbeauftragten, das werde ich morgen direkt raushauen.
Sehr gut.
Das ist total cool.
Genau, dann kannst du den Leuten noch irgendwie vorwerfen, dass sie alle wie in Brave New World irgendwie durch Konsum und Sex befriedet werden und so.
Genau, darum ging es.
Apropos Sex, der Bob war im Urlaub. Nee, Entschuldigung, falsche Übergang. Ah, mein Fehler. Bob, du warst im Urlaub, du warst 2 Wochen lang nicht bei uns im Podcast hier.
Das stimmt, aber ich war nur eine Woche im Urlaub. Aber ich hatte ja gesagt, dass ich nach Mallorca fahre und da meinen Drogenbaron-Villa beziehen möchte.
Das sah echt cool aus, was du da an Fotos gepostet hast. Alter Schwede.
Ja, es wurde auf Facebook wurde schon, ich glaube, einer unserer Hörer hat kommentiert, Drogenbaron-View Mission Accomplished oder so ähnlich. insofern, als ich ein Foto von dem Ausblick gepostet habe. Es war tatsächlich sehr, sehr schön. Es war eine Villa im ein Stückchen im Landesinneren mit Blick auf die Bucht von Palma und demzufolge auch nachts hast du auch so die Lichter von Palma gesehen. Tagsüber sahst du da halt so ein paar größere Häuser am Horizont und ja, war einfach ein schöner Urlaub. Also Mallorca ist einfach wirklich toll. Ich bin auch einmal, bin ich zum Ballermann hin, weil ich dachte, ich muss da mal hin, ich muss das jetzt mal wieder anschauen, weil man muss sich ja immer wieder der Sache vergegenwärtigen. Diesem Zivilisationsverlust, der da jeden Tag stattfindet. Und da sind wir morgens zum Joggen an den Ballermann und haben da, ich hatte einen wunderschönen Mietwagen, ein Mini Countryman, dessen Kilometerleistung ich im Verlauf des Urlaubs ver-41-facht habe.
Wow.
Der hatte 13 Kilometer. 13 Kilometer auf der Uhr, als ich ihn abgeholt habe.
Oh, da bist du ja nicht viel gefahren.
Nee, der wurde wahrscheinlich einmal in das Parkhaus reingefahren und vom Autotransporter runter oder so. Und hat wahrscheinlich einmal auf dem Teststand irgendwo ein paar Kilometer gemacht. Und dann sind wir zum Ballermann gefahren und sind da morgens joggen gegangen. Das ist dann sehr unterhaltsam, weil da wirklich so zwischen diesen Arbeitern, die da morgens irgendwie sehr professionell so Sandburgen bauen und wenn du denen zuguckst, sieht so aus, als ob die das jeden Tag machen müssen. Die bauen da jeden Tag in so eine, also so nehme ich an, weil es war einfach irgendwie, weiß ich, mittwochs oder so, morgens um 9 stehen da irgendwie so Arbeiter und bauen so riesige Sandburgen an den Strand. Wahrscheinlich damit da irgendwelche Animationsdinge passieren können später im Tagesverlauf. Zwischen denen sind dann so einzelne irgendwelche Horden von Leuten mit absurden T-Shirts, die alle nicht jugendfrei zitierbar sind und dann so Restbetrunkene von der Vornacht, die da irgendwo am Strand liegen, wo du weißt ganz klar, der Typ war nirgends zu Hause, der liegt hier wahrscheinlich seit 3 Uhr morgens, ist er totgeschossen worden und liegt da halt einfach. Und dazwischen geht man dann joggen und das ist irgendwie unterhaltsam. Und dann möchte man aber auch ganz schnell wieder weg, weil da riecht es auch ein bisschen sehr nach Urin und Erbrochenem. Nichtsdestotrotz, die Insel hat auch wunderschöne Seiten und wir haben uns ein paar unserer Wünsche dort sehr erfüllen können. Zum einen eben dieses hervorragende Haus mit riesigem Pool und riesiger Terrasse und einfach sehr, sehr, sehr viel Platz und sehr abgeschieden, sehr ruhig. Also einmal haben wir uns irgendwie dabei erwischt, wie irgendjemand gesagt hat, mach mal das Tor auf, da ist ein Auto gekommen. Und dann haben wir festgestellt,
was?
Du hast, bitte, wieso, warum, was?
Mach mal das Tor auf.
Ja,
das ist ja wie, ich bin im Westflügel, die Rosen schneiden.
Ja, wir hatten tatsächlich so ein elektrisches Tor vorne und so eine Fernbedienung dafür. Und wenn du dann ein Auto gehört hast, dann war die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendeiner von uns ist, der mit dem Auto rein will, weil wir hatten insgesamt 4 Autos zur Verfügung, dann war das die Wahrscheinlichkeit recht groß, weil da fährt sonst nichts in dieser Straße. Da kommt halt nie ein Auto. Und wenn du einfach nur ein Auto hörst, dann muss halt irgendeiner das Tor aufmachen, weil dann will das wahrscheinlich rein. Und einmal war es dann nicht so. Da wollte dann tatsächlich, der war dann der Nachbar. Er ist dann auch mal da lang gefahren. Hätte ich beinahe dem Nachbarn das Tor aufgemacht. Das war dann nicht so. das war schon toll, weil es einfach eine andere Welt ist. Ich meine, ich wohne hier sonst in der Stadt in der Dreizimmerwohnung. Und dann genießt man das auch mal so ganz anders zu leben einfach. Und fragt sich dann auch, wie das für Leute ist, die das immer haben, ob die das überhaupt noch so wertschätzen können. Wenn du so, das Haus hatte wirklich mehrere Flügel, also das war so U-förmig, das Gebäude, sodass du wirklich in dem Hauptteil ging es dann einfach hinten irgendwo um die Ecke, dann gibt es so einen Seitengang lang und dann gab es hinten nochmal so einen Abschnitt und das bildete auch so einen Innenhof dann, das Gebäude, und auf der anderen Seite hast du die Terrasse und den Pool und das Ganze ist am Hang gebaut, sodass du einen unverbaubaren Blick hast. Ja, und die Insel, wie gesagt, einfach toll. Wir waren in Soyer, wir sind ein bisschen klettern gegangen also ich gehe ja immer bouldern. Wir hatten irgendwie in der größeren Gruppe, mit der wir da hingefahren sind zwei meiner Boulder-Kumpels dabei gewesen. Haben wir unsere Klettersachen mitgenommen, weil wir irgendwie gedacht haben, wir müssten mal die Border Soloing ausprobieren. Also das Klettern ohne spezielle Sicherung, also ohne, dass du irgendwie ein Seil oder sowas an dir dran hast, über tiefem Wasser. Also du gehst klettern irgendwo an Felsen, die so am Meer liegen, an der Steilküste, dass wenn du stürzen würdest, würdest du einfach ins Wasser fallen. Das ist an dieser Stelle tief genug, dass dir da nichts passiert bei, außer eben, dass du dir möglicherweise noch beim Runterstürzen irgendwo ein bisschen Haut abschürfst, aber du wirst jedenfalls
kräftiger Bauchplatscher.
Ja, wahrscheinlich eher Rückenklatscher, weil du wahrscheinlich mit den Händen irgendwie, du fällst ja mit dem Arsch zuerst dann in der Regel.
Aber du bist doch wie eine Katze, du drehst dich ja immer auf die Füße.
Selbstverständlich. Nein, es ist im Endeffekt so gewesen, dass wir gar nicht gestürzt sind. Also wir sind da durchgeklettert, sind dann ein paar Mal einfach freiwillig gesprungen, aber wirklich jetzt, dass jemand von dem Sturz überrascht wurde und dann irgendwie reingefallen ist, ist uns nicht passiert. Aber es war mal eine Erfahrung. Also zum einen Felsklettern war eine Erfahrung und dann eben diese Sache mit dem Wasser. Das Wasser ist ja dann sozusagen deine Sicherung, wenn du so willst.
Das ist schon cool. Und du hast halt, ich glaube, das ist, also ich stelle mir jetzt anders vor als mit einer Matte, wo du dann eben nur so ein paar Zentimeter runterfällst und von da im Endeffekt auch wieder in den Boulder einsteigen kannst, wenn du willst. Weil im Wasser bist du dann ja im Wasser, gell? Also da kommst du ja an der Stelle nicht wieder rein.
Richtig, wir haben es so gehabt, dass wir eine Stelle hatten, wo wir mussten da erstmal hinschwimmen, weil du, die Frage ist halt, wie kommst du überhaupt rein in den Boulder oder beziehungsweise in diese Kletterroute. Bei uns war es dann so, wir sind quasi, da war so eine kleine Bucht und wir sind auf der anderen Seite der Bucht einfach ins Wasser geklettert, reingesprungen, rübergeschwommen, an der anderen Stelle rausgeklettert und dann seitlich in diesen Boulder reingeklettert von der Seite. Und wenn du gestürzt bist, ja, also wenn wir gestürzt wären, was uns ja jetzt in dem Fall nicht passiert ist, dann schwimmst du halt wieder zu der anderen Stelle zurück, kletterst wieder raus, wenn du weitermachen willst, oder du schwimmst halt auf die andere Seite der Bucht. Es waren nur ein paar Meter, es war irgendwie, weiß ich, 5-6 Meter über die Bucht rüber. Schwimmst du rüber und kletterst auf der anderen Seite raus, dann kannst du halt da sitzen und zugucken, was die anderen noch machen. Ja, wir wollten das mal ausprobieren und wir hatten eben gelesen im Vorfeld, dass Mallorca sich da sehr gut für eignet, weil da sehr viele so Routen sind und wir haben uns dann halt einfach mal eine rausgesucht und sind da mal hingefahren, weil wir das mal ausprobieren wollten und das kann ich nur empfehlen. Also wenn jemand von unseren Hörern möglicherweise auch klettert und mal nach Mallorca kommt, Kletterschuhe einpacken, wenn man einen Mietwagen zur Verfügung hat und weiß, wie man dieses Internet bedient, dann findet man sich da zurecht und ist auf jeden Fall ein Spaß. Und wenn ich die Kletterschuhe jetzt nicht mitgenommen hätte und hätte den Jungs dabei zugeguckt, hätte ich mich sehr geärgert. Aber ohne Kletterschuhe geht's an der Stelle einfach nicht, weil der Fels ist so rau und so, auch mit normalen Schuhen, du kommst da einfach nicht weit. Das brauchst du dann schon. Aber mehr brauchst du halt auch nicht. Eine Badehose, ein T-Shirt und die Kletterschuhe. Mehr brauchst du nicht. Also wir haben auch überlegt, so, wie ist denn das mit dem Kalk? Man hat ja dann so in der Halle immer sein Sharkbag. Und wir müssen ja rüberschwimmen und es geht ja nicht. Kalk saugt ja Wasser auf. Wie soll es denn? Das wird ja eine einzige Pampe und das kannst du ja dann nicht mehr benutzen. Stellt sich raus, die Felsen, die wir dort vorgefunden haben und an denen wir geklettert sind, die sind so rau und so. Also wenn du irgendwas findest, wo du deine Finger dazwischen kriegst, dann hält es, auch ob die nass sind oder nicht, ist egal. Sicherlich gibt es irgendwo schwierigere Routen, wo das eben nicht so ist oder andere Arten von Fels. An der Stelle, wo wir waren, mit dem Kalk einfach im Trocknen zurückgelassen und sind so geklettert und es hat wunderbar funktioniert. Und es schwimmt sich nicht gut mit Schuhen, aber es geht.
Boah, vor allem mit den Kletterschuhen, die so ultra
eng sind. Ja, und so ultra glatt und flutschig, so da kriegst du, also du machst so einen Beinschlag, wie du das kennst beim Schwimmen und die Wirkung ist halt einfach nur die Hälfte und du denkst dir so, hä, es funktioniert nicht so richtig, dieses Schwimmen, aber man kommt dann schon irgendwie voran, es geht. Und es krault sich besser, als man Brustschwimmen kann, eigenartigerweise.
Das glaube ich.
Wo ich ja so gut, / gar nicht gut kraulen kann.
Tja. Das ist Grund, mal wieder zu lernen.
Ja. Ich kenne jemanden, der könnte es mir beibringen. Aber ich habe ja nie Zeit. Stefan, du hast dagegen bist nicht verreist, sondern warst nur podcastmäßig verreist.
Ja.
Was war also da los?
Gar nicht weit verreist. Ich bin nämlich in der Pod-Appler-Community geblieben. Und habe mit dem Chris von Mumpitz und Glitzer, den Podcast, den ich schon mal empfohlen hatte, eine Sonderfolge zum Staffelende von Sex in the City aufgenommen. Die schauen ja im Moment Sex in the City nach und haben jetzt nach der ersten Staffel eine Spezialfolge gemacht. Und da waren der Chris und der Nils dabei, also die das immer machen. Zusätzlich noch der Markus vom E&U-Gespräch und die Alexandra, die kennst du, glaube ich, auch, die den Sitzsätze-Podcast macht.
Ja, die kenne ich.
Das A&O.
Vom Pod-Appler-Meeting, genau. Aber jetzt mal ganz kurz ketzerisch dazwischen gefragt. Sex and the City ist ja jetzt nicht so dein Spezialgebiet.
Ist nicht ganz mein Spezialgebiet.
Wie bist du jetzt da reingeraten?
Naja, ich kann was zum Cosmopolitan sagen. Aber wir sind leider gar nicht drauf gekommen. Aber wir haben halt so allgemein über Sex and the City und ein paar Themen, die dort angesprochen wurden, gesprochen und haben dann eben auch, der Markus hat Sex in the City auch nicht geschaut und haben dann halt so auch noch ein bisschen auf der Metaebene über den Podcast, den die beiden gemacht haben, gesprochen. Und von daher konnte ich natürlich dann auch was sagen, weil ich die beiden schon seit einiger Zeit folge und höre. was die so an.
Das Ganze war ja heute Abend, das heißt, du hast jetzt wie viele Stunden Podcast schon in den Lungenflügeln?
Ich habe, also um 20 Uhr ging es bei denen los, dann haben wir erstmal eine halbe, dreiviertel Stunde Soundcheck gemacht. Dann haben wir eine halbe Stunde aufgenommen. Dann hat der Chris leider gemerkt, dass er den Aufnahmeknopf nicht gedrückt hatte.
Oh je. So was Ähnliches hatten wir auch schon.
Ja, passiert. Also ist nicht schlimm. Es waren irgendwie so alles Leute, die schon die Podcasten und alle so, ja, okay, dann wieder von vorne. Und dann fängst du wieder von vorne an. Und du weißt halt genau, was die Leute sagen und was passiert und so weiter. Und ja, dann haben wir Folge aufgenommen und jetzt ist es kurz nach Mitternacht. Das heißt, ich bin seit circa gut vier Stunden am Podcasten jetzt heute Abend.
Sehr gut, nicht schlecht. Wann kommt die Folge raus? Wann können unsere Hörer die hören?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Der Chris macht sich daher immer unglaubliche Mühe, das zu schneiden. Der mutet ja jedes Rauschen raus und schneidet hier noch Äs raus und alles. Wirklich echt viel Produktionsaufwand.
Verwendet er die Äs auch weiter, so wie ich das mit Christoph mal gemacht habe?
Das war Folge 37 oder so. Ich habe keine Ahnung. Das müssten wir eigentlich nochmal rausfinden, welche Folge das war. Das war wirklich lustig.
Die Frage, die sich mir erstellt, ist, gibt es jetzt Hörer, die diesen Anspielung verstanden haben, die damals schon zugehört haben?
Ja, bestimmt.
Der Erik.
Also gut, die Sendung kommt irgendwann raus und
sag ich nochmal Bescheid.
Genau, wir werden sie dann verlinken, wahrscheinlich dann irgendwie, wenn er sich da so viel Zeit oder so viel Aufwand macht, dann braucht das ja wahrscheinlich eine gewisse Zeit. Und dann werden wir das irgendwie nächste oder übernächste Folge dann mal verlinken.
Genau, auf jeden Fall. Die verwenden Zencaster. Hast du davon schon mal was gehört? Zum Podcasten?
Nee, was ist das? Ist das irgendwie so ein Skype-Plugin, was dann irgendwie an allen Seiten aufnimmt oder wie oder was?
Nee, das ist eine Webseite, die auf Firefox oder Chrome läuft, wo du dich einloggst und die Webseite nimmt dann auf, ganz komisch. Also jeden lokal und sendet das dann in die Dropbox, von dem der das Ding aufgemacht hat.
Mhm. Ja. Würdest du jetzt nach dem Test sagen, dass wir das brauchen, oder?
Ich finde unser Setup eigentlich so ganz gut. Also das ist, glaube ich, eher was für wann, wenn man mit Leuten podcastet, die sonst nicht so viel podcasten.
Ja.
Also da ist jemand, der hat was zu dem Thema zu sagen und der hat ein Mikro und einen Computer und den holt man dann dazu. Dann funktioniert das, denke ich, ganz gut über seinen Cast.
Okay.
Aber du hast ja eh ein anderes Setup, dass du auch lokal bei dir aufnehmen kannst. Denn. Ja.
Ja. Gut. Weißt du, was mich die ganze Zeit nervt?
Was?
Ich bin von einer Mücke komplett zerstochen worden. Das ist fürchterlich.
Ich habe einen Stich abgekriegt und ich leide auch so sehr.
Ich habe ungefähr 20. Ich habe 7 oder 8 an der rechten Hand und dann in der kommenden, die sind nachts irgendwie gekommen und ich morgens aufgewacht und komplett zerstochene Hand, so richtig derbe. Und dann in der kommenden Nacht hat es mir den rechten und linken Unterschenkel zerstochen und die linke Hand dazu. Und jetzt habe ich...
Das klingt nach irgendeinem Tier, was auf jeden Fall nicht an dir rumgekrochen ist, sondern rumgeflogen ist.
Wahrscheinlich, weil es ja jetzt auch so heiß ist, weißt du, du streckst ja dann die Beine und alles so aus und deckst dich nicht mehr richtig zu und dann bin ich halt irgendwie komplett zerlegt worden. Und meine Freundin, die nebendran liegt, hat keinen einzigen Stich abbekommen. Und normalerweise ist es bei uns auch immer andersrum. Und ich weiß nicht, was an dieser Mücke oder was auch immer...
Hat alles die Heidi übernommen. Gibt's auch so ein Badesalz-Sketch.
Was?
Ist schon ein bisschen her, gebe ich zu. So ungefähr 20 Jahre.
Dann müssten wir ihn eigentlich wieder kennen. Also ich kenne die neuen Badesalzsachen nicht, aber wenn jemand ankommt mit eiwischende Fischvergiftung, dann verstehe ich den sofort.
Ey, das hatten wir erst kürzlich, das Thema, gell? Aber das sind so komische Stiche, so. Also, kennt ihr das, wenn das nicht mehr weggeht? Also die sind jetzt irgendwie 4 oder 5 Tage alt und die jucken immer noch wie bekloppt. Was ist denn das?
Vielleicht ist es diese neue Tigermücke, die jetzt so auf dem Vormarsch ist.
Ist die schon bei uns hier?
Ich habe einen Bericht drüber gehört. Also ich habe einen Bericht gehört, dass in Bayern die jetzt langsam darüber nachdenken, dass man da Gegenmaßnahmen unternehmen muss. Und in Italien sind sie sogar schon richtig dabei gegen. Also da haben sie sich eigentlich schon abgefunden damit, dass man mit diesem Viech leben muss. Aber dass man zum Beispiel wenn man Blumen gießt, nicht so viel gießt, dass im Untertopf Wasser steht, weil dann sofort die Tigermücke da drin siedeln kann. Und mit sowas fangen sie jetzt in Bayern auch schon an. Also es scheint durchaus auch schon nördlich der Alpen, scheinen die angekommen zu sein.
Und erkenne ich dieses Biest irgendwie? Sieht die irgendwie anders aus?
Das weiß ich nicht. Ich glaube, die sind größer, aber also weswegen man da Angst hat, ist, dass die ja irgendwelche Truppenkrankheiten übertragen können, ne? Verschiedene Fieber und ich weiß es nicht. Aber es kann natürlich sein, dass die deren Stiche, das ist jetzt nur meine Vermutung, so eine Stich, was irgendwie völlig uns fremd ist. Und ich meine, Bremse sticht dich ja auch nicht nachts in deinem Zimmer, gell? Also, weil sonst klingt das ja eher wie ein Bremsenstich.
Nee, die werden klein, rund und bilden dann so einen Hubbel, der sich mit Wasser füllt.
Das ist wahrscheinlich, ist halt schon, dass es irgendeine Mücke ist, die eben anders ist als die, die wir so sonst so kannten. Und da jetzt diese Tigermücke, das ist was, von dem ich weiß, dass die gerade einwandert, könnte das sein, dass es die ist. Aber das ist natürlich total spekulativ.
Das, was mich am meisten nervt daran, ist zum einen, dass es juckt wie bekloppt und zum anderen, dass es so lange geht und zum noch viel mehr, dass ich mich nicht an diesem Vieh rächen kann, weil es wahrscheinlich längst über alle Berge ist.
Und ist wahrscheinlich schon tot.
Mit meinem Blut wahrscheinlich irgendwie 7000 Eier gelegt hat oder so. Und ich hätte es so gerne
in schlagen. Dein Blut.
Ja, manche von diesen Stichen, die so komischen Hubbel bilden, da denke ich, die gucke ich immer so an und denke mir, vielleicht ist da was drin. Vielleicht sind die Eier da drin abgelegt worden oder so. Aber sie werden jetzt langsam.
Das ist wie ein schlechter Horrorfilm, ja, wo der dann anfängt, das aufzuschneiden und dann kommt das Tier rausgekrabbelt und.
Ja, ich glaube,
wenn es gestreift ist, ist es eine Tigermücke.
Ich weiß auch nicht, ob die gestreift ist. Ich google das jetzt.
Das fiel mir nur gerade so ein, weil ich hier die ganze Zeit sitze und über mein.
Das finde ich wahrscheinlich raus, dass die eigentlich Löwenmücke heißt oder irgendwas.
Ja, weil sie so ein Hütchen hat.
Oh ja, die ist ziemlich gestreift, mein lieber Schau. Ja, total cool.
Aha. Ich google jetzt lieber erstmal Tigermücke Stich, ob das überhaupt sein kann. Folgen.
Nee, Gott. Bob, du nicht. Wir können nicht, das in aller Ruhe
nicht.
In aller Ruhe googeln, aber du kannst es nicht googeln. Das geht schief.
Okay. Ja.
Eiablage, oh Gott, in den Körper, oh nein.
Don't do this to me.
In Frankfurt im Senckenberg Museum gibt's.
Ach, deswegen hört das nicht auf zu jucken. Verstehe.
Gibt's ein
ja, was?
In Frankfurt im Senckenberg Museum gibt's ein Modell, was circa einen Meter groß ist von der Tigermücke. Bob, ich denke, da solltest du mal hingehen. Einfach nur, um zu gucken.
Jetzt ehrlich?
Ja. Hm.
Das ist eine Tigermücke.
Google Bildersuche, irgendwie 12. Zeile oder so. Schwäbische.de.
Senckenberg.
Ja.
Jungs, das ist hier kein Betrug.
Wir sind hier im Google-Podcast angekommen. Oh Gott.
Im Senckenberg-Museums Google-Podcast. Ach je.
Oh, ja.
Nee, gut. Egal.
Okay, wir haben dich alles schwer bemitleidet. Also Dengue-Fieber oder Chikungunya-Fieber kannst du jetzt bekommen.
Ach, im Moment geht's mir noch und ich habe das jetzt schon vier, fünf Tage.
Oh, dann wird's kritisch.
Oh je.
Danke, ich hätte es nicht erwähnen können.
Wir werden jetzt jede Woche fragen, was dein Tigermückenfieber macht.
Ich möchte zurück in den Urlaub. Der kleine Bob möchte hier abgeholt werden. Ach so,
aber warte mal, wenn du auf Mallorca warst.
Zika-Virus, auch dabei.
Wenn du auf Mallorca warst.
Nee, die Stiche habe ich mir erst hier geholt.
Ah, bist du dir sicher? Nicht, dass die, nicht, dass schon so schlummernde Stiche waren, die irgendwie durch den Flug erst ausgelöst.
Ja klar, die fangen jetzt erst an zu schlüpfen unter deiner Haut.
Was meinst du, ich habe die importiert?
Wahrscheinlich bist du schuld, wenn ich jetzt hier in Frankfurt in der Region, also in der Rhein-Main-Region, so eine.
Also Alien hast du schon gesehen, oder?
Tigermücken-Epidemie.
Was da rausguckt, sieht so ein bisschen wie so ein Flügel aus. Jungs, ist gut.
Sehr schön.
Hören wir damit wieder auf. Ich glaube, wir müssen noch jemanden grüßen.
Ja, ein langjähriger Wegesgenosse von uns.
Aus dem Süddeutschen.
Der sicher weiß, dass wir von ihm reden. Heiratet angeblich. Wir haben aber auch nur vage Informationen.
Stimmt, wir haben also so vage Informationen bekommen, dass da jemand heiratet, den wir alle kennen und den unsere Hörer wahrscheinlich
und schätzen.
Kennen. Und wir wissen aber gar nicht so genau, ob das öffentlich erwähnt werden soll und darf. Und deshalb bleiben wir jetzt mal betont vage.
Vage.
Und richten einfach unsere besten Hochzeitsgrüße in Richtung Süden. Und ja, wenn das dann öffentlich announced wird, dann können wir ja nochmal
hallo sagen. Dann grüßen wir nochmal richtig. Ja. Das ist schön, weil ich habe immer bei allen möglichen Sachen, die ich jetzt im Zuge von unseren Hochzeitsvorbereitungen geliked habe, gemerkt, immer wieder gesehen, dass er oder seine zukünftige Frau das auch geliked haben auf Facebook oder sonst irgendwo. So, ach, guck mal, das mögen die. Ach ja, natürlich, da bist du ja im guten Kreis. Ach ja, die wieder. Ja, ja, natürlich. Ja.
Siehst du mal. Da ich nicht irgendwelche Hochzeitsdinge like, ist mir das überhaupt nicht aufgefallen.
Ja, siehst du mal.
Mir auch nicht.
Ja. Christoph, ging dir das eigentlich so, dass, also mir ist es jetzt ein paar Mal passiert, dass Leute, die erfahren haben, dass ich heirate von jemand anders, zu mir dann gekommen sind und gesagt haben, ach, ich habe gehört, du stürzt dich auch ins Unglück. Ich finde das so unpassend.
Ich finde es auch total, ja, sowas Ähnliches ist mir heute passiert. Oder nicht passiert, habe ich mitbekommen, bei einem Freund, der, ihr habt den ja kennengelernt am Freitag, der jetzt Vater wird und sehr glücklich darüber ist. Und
wirkt er auch sehr.
Also total. Beide. Und der auch so von einem anderen, der schon ein Kind hat, so, dann ist das Leben vorbei und so. Wo ich mir denke, so, es mag ja dein Bild sein, ja, also, aber sehe ich halt anders.
Also, ja, wenn du dein Leben nicht unter Kontrolle hast, ist dein Leben vorbei.
Genau, warum hast du dann ein Kind gekriegt, du Idiot? Also,
das ist lustig, das haben
und
wir
beim Heiraten auch
haben
so.
Wir eben,
also verstehe
haben nicht. Wir eben im Sex in the City Podcast auch diskutiert, ob dann von den Leuten, die Kinder haben, dass sie sich dann plötzlich total ausgrenzen. So, ja, natürlich ist das Leben und die Umstände anders und vielleicht haben sie auch an manchen Situationen einen anderen Fokus. Aber wenn einem doch die...
Aber das ist auch okay. Der Fokus verändert sich halt immer ein bisschen.
Ja, natürlich. Also, aber wenn jetzt jemand einen neuen Job anfängt, der total stressig ist oder plötzlich in Hamburg arbeitet, dann hat er halt nicht mehr so viel Zeit für einen. Und ob das jetzt ein Kind oder der Job ist, ist ja egal. Der Fokus ändert sich.
Ja, das ist aber, da reicht ja schon eine neue Beziehung. Also es ist ja oft so, dass, ja, man, auch, dass man auch merkt, so jemand irgendwie, der und der hat eine neue Freundin oder so im Kumpelskreis. Und dann weißt du, den siehst du jetzt erstmal 3 Monate nicht. Der ist jetzt weg. Der ist irgendwie... In so einem Kokon tun die sich dann ein, Dingsen.
Genau.
Und ob das jetzt Kinder sind, klar, dann dauert das länger als 3 Monate, aber.
Ja, aber wenn einem doch die Beziehung zu den Freunden irgendwie wichtig ist und man vielleicht nicht irgendwie. Es gibt ja manche, die dann ihren Fokus komplett ändern und sich abkapseln, okay, das ist deren Sache. Aber dann schafft man es doch trotzdem immer noch Zeit zu finden, die Freunde zu sehen. Oder gemeinsam zu podcasten, wie wir jetzt gerade.
Zum Beispiel. Ja.
Jetzt hätte der Christoph was Gutes sagen können, aber er schreibt gerade.
Der Christoph tippt gerade Tags ein, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was überhaupt mit der Sendung zu tun hat.
Ich habe gerade einen Scherz.
Ja, der alte.
Oh. Der ganz alte. Wir sagen ihn nicht, der ist zu alt, oder?
Der ist sehr alt, ja.
Ich meine aber trotzdem die Shownotes.
Warte, der war doch immer in dieser Werbung für HR3 in der Sneak, als wir noch im Kino 10 waren, oder?
Wirklich?
Ja, ich meine, da sei das nämlich immer dabei gewesen.
Dann hat er einen Kinobezug. Also Lebensende mit 3 Buchstaben.
Und? Ist es nicht Kind?
Ich kaufe ein Ehe. Ich kaufe ein E und möchte lösen. Bratwurst.
Genau. Ganz groß.
Okay, Leute, diese Sendung ist komplett am Arsch. Ich glaube, wir sollten.
Die ist auch viel zu lang und es ist viel zu spät und wir müssen morgen arbeiten. Ach, das ist furchtbar.
Haben wir 1,5 Stunden gerade aufgenommen?
Haben wir noch Themen? Ach, genau, jetzt, ich habe ein Thema rausgelöscht, was ich jetzt, aber jetzt kann ich es wieder erzählen, weil jetzt passt es wieder.
Das ist ja immer besser hier.
Ich habe mir vorhin gedacht, ach komm, es ist spät genug. Aber jetzt habe ich eh schon von dieser Geschichte heute erzählt. Wir waren heute, genau, Vatertag. Heute war nämlich Vatertag.
Was, heute? Nein. Chris Himmelfahrt ist Vatertag.
Für mich schon. Ich war nämlich heute bei einer Babyshower. Das ist sowas Ähnliches wie ein Junggesellinnenabschied.
Das ist so ein Ami-Party-Ding, ne?
Total. Ja, das waren so Stewardessen. Und ja, mit amerikanischem Bezug halt, und dann haben die das halt gefeiert. Und es war ein bisschen unklar, ob die Männer und die Kinder da mit sollen, und die wurden dann am Ende, wurden sie halt doch alle mitgebracht. Und damit die Mädchen aber auch so ein bisschen Zeit für sich hatten, sind wir dann am Nachmittag, sind dann eben die Männer mit den Kindern, die alle so zwischen halbem Jahr und 3 Jahre alt waren, wurden halt spazieren gehen geschickt, und wir sind halt spazieren gegangen und dann auch irgendwann in eine Eisdiele eingefallen. Wie viele Männer waren wir? 5 Männer und 4 Kinder? Oder 5 Kinder? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, es war sehr lustig, weil wir auch eben das Zentrum dieser Eisdiele dann waren, wo halt hauptsächlich so Omas und sowas saßen. Und dann halt ein Haufen Männer mit ganz kleinen Kindern.
Das ist cool.
Ja, und ich fand's total cool, und es war auch total nett, und ich habe mir gedacht, eigentlich genau so müsste Vatertag sein, so dass die Väter mit ihren Kindern was unternehmen. Mhm. Und ich habe mich dann auch mit dem Mario abgesprochen und gesagt, hier, wenn eure Kinder da sind, ab jetzt machen wir so Vatertag.
Das ist super, ja. Ein Freund von mir, die fahren einmal im Jahr zum Vater-Kind-Zelten irgendwo in die Rhön oder sonst irgendein Mittelgebirge. Und da war es jetzt dieses Jahr so, dass es 9 Väter waren und 17 Kinder.
Boah, geil.
Und dann mieten die, dass das irgend so ein, an so einem See ist so ein Zeltplatz, wo so die Tippis feststehen. Das heißt, du brauchst kein Zelt mitbringen und diesen ganzen Gedöns und das Drumherum brauchst du nicht.
Mhm.
Aber du hast halt Zelte, und der Campingplatzvermieter, der kennt die schon, und das heißt, die haben den Platz dann exklusiv.
Das ist cool. Genau so. Cool, ja. Ja. Das ist mir wesentlich lieber, als auf einem Bier-Dings rumzufahren. Bier-Draisine.
Ja, genau. Es könnte durchaus sein, wie ich die kenne, werden die auch abends notfalls kurz die Bier-Draisine rausholen und sich ein paar reinschütten. Aber okay, also es ist aber trotzdem einfach so ein Erlebnis, weißt du? Die Kinder passen dann irgendwie auch alle ein bisschen aufeinander auf, und die freuen sich total. Also ich habe den letzte Woche getroffen, ich glaube dieses Wochenende oder nächstes Wochenende fahren die weg. Die freuen sich alle so, da waren die Kinder dabei, die waren alle so Feuer und Flamme schon dafür, so.
Ja, und, boah, und jetzt genau darum geht's halt.
Kindzelten und so, ich finde das total super.
Und darum geht's doch beim Vatersein, ja? Und es geht doch beim Vatersein eben nicht darum, dass man seine Familie zu Hause lässt, weil man das Gefühl hat, das Leben ist eh zu Ende. Und einmal im Jahr kann man die Sau rauslassen auf einer Bierdreisine. Also ich finde diese Sichtweise von Vatertag im Allgemeinen finde ich so absurd. Weil es eben genau dieses mein Leben ist zu Ende, weil ich ein Kind gekriegt habe, ausstrahlt. So bescheuert.
Ich habe auch ein Einjähriges in eine Eisdiele geschoben. Aber das Einjährige hat geschlafen und nichts davon mitbekommen. Und ich habe lecker Eis gegessen.
Ah, man.
Ja, genau. Siehst du, haben wir heute alle Vatertag gehabt oder Onkeltag.
Sowas in der Art, ja.
Ich
möchte trotzdem noch mal kurz erwähnen, dass diese Sendung
auch schön
zu Ende sein sollte.
Echt? Aber keine Themen mehr? Lass mal sehen. Nee, sind tatsächlich alle. Wir haben alles durch. Schade.
Mein Aufnahmegerät.
Ich müsste für den Stefan Stunden irgendwie die 6 Stunden voll machen.
Oh ja, das Problem ist halt, ich habe in der anderen Sendung schon angefangen zu trinken. Ich trinke jetzt hier Bier weiter. Ich habe jetzt schon den schwarze, da ist noch ein schwarzer Johannisbeerlikör, habe ich jetzt eben gerade noch ein Gläschen getrunken. Mein Wasser ist leer, ich muss schon wieder aufs Klo. Wir sollten einfach aufhören. Ich kann nicht
mehr. Ein Thema könnte ich noch aufmachen. Ich habe noch ein Deutschland-Trikot an. Wir sind weiter.
Ja.
Okay. Müde Reaktion, ich sehe das schon.
Nee, aber war ein schönes Spiel.
Ich glaube, du redest von Fußball, oder? Ich habe es nicht gesehen.
Stefan, hast du es eigentlich gesehen? Ihr habt um 8
angefangen. Wir haben um 8 angefangen. Ich habe denen gesagt, so, hier Leute, wenn das Spiel Verlängerung hat, dann komme ich später. Kenn ich nix. Nee, aber wir waren ja rechtzeitig, haben wir genug Tore geschossen.
Ja, mit nur 2 Minuten Nachspielzeit hat der Schiedsrichter das auch so gesehen und hat sich gedacht, ach komm, erlösen wir sie.
In der ersten Halbzeit 4 Minuten. Oder nee, das war ein anderes Spiel. Warte, das war es heute Mittag. Das war das Spiel Frankreich gegen Nordirland. Da gab es in der ersten Halbzeit 4 Minuten Nachspielzeit.
Hast du, eine Sache hätte ich vielleicht noch zu geben. Ja. Hast du mal diese ZDF-App ausprobiert?
Nee.
Die es ja fürs iPad gibt?
Nee.
Da gibt es ja so zweiten, dritten und vierten
Bildschirm.
Videostream, ja, den du gucken kannst.
Coach.
Kannst zum Beispiel,
Coachcam?
Genau, Coachcam. Da siehst du beide Trainer die ganze Zeit.
Das finde ich so unfassbar langweilig.
Das habe ich eine Zeit lang jetzt gemacht, was ganz lustig.
Den Trainern beim Eiergrauen zu schauen.
Nein, du guckst ja eigentlich auf den Hauptbildschirm, also du guckst ja eigentlich auf deinen Fernseher. Und wenn dann irgendeine bestimmte Szene war und dich interessiert, wie hat der Trainer darauf reagiert oder wie hat die Bank das erlebt, dann ist der Stream ja immer ein bisschen verzögert und dann kannst du einfach direkt, wenn die Szene im Fernsehen vorbei ist, dann schaust du auf dein Pad, was nebendran steht und denkst dir, okay, in ungefähr 10 Sekunden, 20 Sekunden kommt diese Szene hier, weil das ist ja verzögert und dann siehst du, wie die reagiert haben.
Das ist schon ganz cool.
Deine eigene Wiederholung sozusagen, nur dass sie permanent mitläuft. Mhm. Und dann gibt's halt irgendwie so diese komische Spider-Cam, also dieses Ding, was da an diesen Seilen hängt und oben umher cool saust.
Da habe ich, Christoph, da haben wir noch zusammen Football geguckt, da haben wir die immer gesehen und fanden die so gut.
Hm.
Ja, die ist jetzt halt hier auch angekommen.
Und als drittes, ja, gibt's auch schon ein paar Jahre, also die war bei den letzten zwei großen Ereignissen auch
dabei. Weißt du, wann Christoph und ich zusammen Football geguckt haben?
Nein, aber du hast es gerade so gesagt, als ob das jetzt beim Fußball angekommen wäre, das stimmt ja auch nicht.
In der Zwischenzeit.
Und dann gibt es irgendwie den Taktikblick, das ist irgendwie so eine Kamera von ganz oben runter, die gar nicht rechts und links schwenkt, sondern nur so wirklich von oben runter schaut und so ein ganz kleines bisschen in der Höhe den Ball verfolgt, wo du sehr schön sehen kannst, wie so Viererketten sich verschieben und solche Sachen. Was mich aber total nervt, egal, ich habe wahnsinnig schnelles Internet hier, das Ding ist teilweise 30 Sekunden verzögert oder so und damit leider komplett unbenutzbar.
Das ist halt echt schade. Man müsste dann am Fernseher halt quasi auf Pause schalten und dann wieder Play, dass man sich synchronisiert.
Ja, das könnte man mal versuchen, das ist richtig. Aber dann kann ich halt auch nicht mehr...
Das ist halt blöd, wenn die Nachbarschaft brüllt.
Ja. Oder ein Fernsehen schauen mit etwas, was auch eine leichte Latenz hat. Also ich kenne das zum Beispiel, wenn ich mit dem Stefan telefoniert habe, wenn wir Football geschaut haben und er über irgendwas anderes, ich weiß nicht, über was du geschaut hast, Stefan, aber da hatten wir es auch häufig, dass einer von uns wesentlich früher war und tatsächlich auch so 20 Sekunden versetzt.
Ja, aber das Internet ist echt das unfassbar langsamste. Das heißt, wenn du wirklich über das Internet guckst, dann hast du ungefähr gleiche Tempo und selbst da musst du wahrscheinlich noch kurz Pause drücken, damit du dann wirklich die normale Internetleitung hast.
Eins der Deutschlandspiele habe ich in der Firma mit Kollegen geguckt, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt noch nicht Feierabend irgendwie und haben den Stream vom ZDF oder ARD oder was es in dem Augenblick war, auf den Beamer gelegt und das kannst du fast nicht gucken, das ist echt fies. Also erstmal dieser Stream hat nicht genug Auflösung und dann vor allem nicht genug Bildwiederholrate. Im Flashplayer, im Browser ist es wirklich unerträglich. Und dann haben wir uns irgendwie da diesen URL von dem Stream rausgeprökelt und haben den in VLC reingetan. Dann ist das sehr viel erträglicher. Aber immer noch, wenn du es auf den Beamer legst, ganz fürchterlich. Also das kannst du echt fast nicht gucken, weil die Bildwiederholrate ist so schlecht dann, dass wenn das Bild dann so groß ist, kann man nicht machen. Insofern diese Variante, die theoretisch noch möglich wäre, zu sagen, naja, wenn der Stream von der Spider-Cam so verzögert ist, dann lege ich mir halt auch einen Stream auf den Fernseher, dann müsste es ja wieder stimmen. Also zwei Streams, aber das willst du auf dem Fernseher nicht gucken. Also das geht auch nicht.
Ja.
Tja, blöd. Also nette Idee eigentlich sozusagen, diese Second-Screen-Angebote, die sie da machen und auch besser als alles, was wir bisher so hatten. Bisschen eigenartig, dass das beim ZDF so gut ist und bei der ARD nicht. Wenn du bei der ARD reingehst, die haben sowas einfach nicht. Gibt zwar eine Sportschau-App und die macht da auch irgendwas, aber ist halt nicht vergleichbar. Insofern, ja, mal sehen. Irgendwer hat hier gerade Ende mit vielen Ausrufezeichen in unser Dings geschrieben und ich höre auch den Christoph gehen, weshalb ich diese Sendung jetzt einfach mal eiskalt abmoderiere. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ende, ich muss aufs Klo. Sehr schön. Wer wird das wohl gewesen sein?
Wer bis hierher durchgehalten hat, kann ja mal irgendwie Hashtag ich muss aufs Klo auf Twitter an den @sneakpod schreiben. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche wieder. Bis dahin.
Bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.
Das war, glaube ich, seit 200 Ausgaben die erste, wo der Christoph nicht Vorhang offen und zugesagt hat.
Ja, ich habe es mir in dem Moment sogar gedacht. Da habe ich gesagt, komm, lass gut sein. Vorhang betroffen, alle offen und so weiter.